Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellehum, dem Podcast. Und so hat jetzt hat der Christian schon wieder reingeredet, aber diesmal lasse ich es einfach, weil ich es lasse.
Entschuldigung.
Ja, Mann, jetzt hast du auch noch die Hörer angeschrien und die Hörerinnen auch. Ja, guten Abend. Nachdem Christian mir berichtete, dass er schon öffentlich getadelt wurde, dass wir wieder aufnehmen sollen, haben wir uns, hat er dann gesagt, ey du, die sind hier schon mit Mistgabeln, Fackeln und was ist das? Nee, doch, das sind die zwei Sachen, ne?
Genau.
Ja, sind die schon hinter mir her? Wir müssen aufnehmen und dann habe ich gesagt, ja klar, können wir machen, ganz schnell. So.
Ja. Guten Abend. Ja, mir wurde auf jeden Fall, hi. Mir wurde auf jeden Fall unmissverständlich mitgeteilt, dass es mal wieder Zeit wird.
Ja, dann, man muss uns ja nur Bescheid geben, dann machen wir das ja auch. Ist ja kein Problem. No. Aber jetzt ist nur hier ein bisschen Problem mit der Software. Die raster hier immer noch aus. Irgendwie bist du auch ein bisschen laut und ich stelle dich mal hier ein bisschen leiser. Okay. So, eigentlich geht's uns gut, aber wir waren im Urlaub und Sommerferien und wer den Velo Race hört, hat schon damit bekommen, dass wir auch so wenig über die Tour gesprochen haben wie selten zuvor, weil die Umstände einfach so waren. Und deswegen haben wir uns jetzt zusammengeschaltet. Später kommt sogar noch der Markus dazu, wenn alles gut klappt und er sich beim Ping-Pong nicht verletzt. Und ja, uns geht's gut, dir geht's gut?
Ja, alles gut soweit.
Gut, dann haben wir ja alle Hörer aktualisiert, dann können wir jetzt wieder Swiften oder sonst was machen. Nein. Wir haben ein bisschen was angesammelt. Es hat sich bei mir ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt super, super viel über die Sommerferien angesammelt, aber ein bisschen was schon. Und ja, dann bringen wir das mal unters Volk, wie ich so immer sage. Erster Punkt, Feedback. Und zwar, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, bei wem ich mich bedanken muss. Oder doch, ich weiß es schon, aber ich habe die Namen nicht mehr rausgesucht, weil es, weil du hast so insistiert, dass wir ganz schnell aufnehmen müssen. Deswegen habe ich keine Zeit. zwei Hörer. Also Punkt A. Ein Hörer hatte mir schon vor längerer Zeit, du erinnerst dich, es trug sich damals in der Vergangenheit zu, dass ich darüber meckerte, dass in meinen Ritchie-Rahmen nur 26mm Reifen reinpassen.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, das war in einer damals in der dunklen Zeit. Meldet sich ein Hörer? Nee, stimmt nicht. Ich so, okay, komisch, ja, also.
Es kommt auf den Reifentyp an, oder was?
Ja, genau, es kommt auf den Reifentyp. Also er hatte, wenn ich das sogar richtig entsinne, sogar die gleichen Laufräder, also das komplett gleiche Setup und sagte, nee, da passen auch 28er rein. Ich so, ach, ja, gut. Ich hatte Challenge 27 probiert und die waren zu breit. Und jetzt, er hatte mir empfohlen, nimm doch die P-Zero, also Pirelli Zero Rennradreifen. Und hups, die waren ja auch schon vorher drin, die 26er, und die funktionierten und waren super. Also mochte ich sehr, sehr gerne. Ja, und jetzt fahre ich mit den P-Zero 28 rum und es passt.
Oh, ist interessant. Und hast du mal geguckt, wie viel Millimeter das Unterschied ist?
Ja, ich habe die Challenge nicht mehr, dass ich es nachmessen könnte.
Oh, ja, okay.
Die habe ich, dieses Experiment ist schon 7 Jahre her. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon ein bisschen glücklicher. Also deswegen vielen herzlichen Dank dafür. Funktioniert. 28 ist besser als 26. Freue mich sehr. Freue mich, dass wir so kluge Hörer haben und dass die auch noch so Input geben. Ja, ich habe die.
Also der P-Zero ist also ein schmaler 28er.
So kann man es sagen. Ja, ein Bruder Schmalfuß. und funktioniert ganz schön. Und wie gesagt, den gab es jetzt auch in der neuen Version. Deswegen bot sich jetzt, also dachte ich mir, okay, dann nimmst du jetzt eh den. Also er war ja quasi schon drauf. Ne? Es kam dann jetzt so die nächste Edition davon. Habe ich genommen, war eh glücklich mit dem Reifen. Und ja, jetzt bin ich nochmal glücklicher. Deswegen danke nochmal an der Stelle. Und das Zweite, die Tage kamen hier von meiner, ich hatte mal irgendwann eine Amazon-Wishlist angelegt. Einfach auch für mich selber, um so Sachen mir zu merken. Und ich wusste auch schon gar nicht mehr, dass die verlinkt war auf unserer Seite. War sie. Und dort wurde dann gesehen, dass ich auf meiner Wishlist ein Buch habe. Ja, hatte ich. Und ich werde es dann jetzt. Und zwar, kennst du vielleicht möglicherweise Veluminati? Ja, The Rules, die Regeln?
Veluminati? Nee, habe ich jetzt noch nicht gehört.
Naja, es sei dir verziehen. Es ist ein Buch über die Regeln des Radsports. Also jetzt nicht die Regeln wie Leadout so und so und so und so, sondern mehr so ein bisschen, Radhosen dürfen alle Farben haben, Hauptsache sie sind schwarz.
Ach so, diese Regeln. Ach, ja, von wegen, wie lang eine Socke sein muss und sowas.
Ja, aber nicht jetzt die UCI-Regeln, ne? Sondern so die Regeln halt, ne? Also
der inoffizielle Style Guide.
Genau, so. Genau das ist es. Und meldet sich ein Hörer und meinte, ach guck mal, das habe ich hier in Englisch noch rumfliegen, das schicke ich dir dann gerne. Ich so, das ist ja freundlich. Cool. Ja, das ist angekommen, liegt bei mir auf dem Nachttisch. Vorwort, wenn ich mich recht entsinne, Greg LeMond. Also ich weiß nicht, was ich getan habe, dass ich so viel, so nette Sachen bekomme. Freue ich mich sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank auch dafür. Ich wette, ich habe jetzt meine Wishlist noch ein bisschen erweitert. Also ups, das muss ich mal runternehmen. Ja, das kann ich auch. Ach, das kann ich auch. Ja. Nee, also super. Vielen herzlichen Dank. Hat mich beides sehr gefreut. Das nur kurz aus der Rubrik Rückmeldung, die wir damit dann eigentlich auch schon zumachen können und dazu kommen, was wir vielleicht so über den Sommer getrieben haben, was jetzt so ein bisschen die Pläne für den Winter sind, was wir gemacht haben. Und während des Sommers haben wir beide in erster Linie, ein paar meiner Arbeitskollegen auch, etwas ausprobiert. Und zwar bekam ich nicht in der ganzen dunklen Zeit, aber im Frühjahr eine E-Mail von einer Firma, die meinte, hier möchtet ihr mit uns, ich weiß gar nicht, also wir würden euch das mal, am Endeffekt war es, möchtet ihr das mal probieren? Wir schicken euch gerne ein Paket zu. Das habe ich dann geteilt, habt ihr die Hälfte gegeben, die Hälfte mir hier reingeschraubt und da wollten wir dann doch mal ein Feedback geben und das Gute, das Schlechte und das mal mitteilen. Und zwar Le Melo. Ich weiß gar nicht, spricht man das Französisch aus? Wahrscheinlich schon, oder? Würdest du?
Ich denke schon, ja. Das hört sich Französisch an.
Ja, obwohl ich meine, mich erinnern zu können, dass sie aus, ich meine, Zürich kamen. Also zumindest kam aus der Ecke irgendwie, gucken wir mal ins Impressum, ich will hier auch nichts Falsches sagen.
Straßlach. Auch teilweise, Zürich, in der Schweiz wird auch teilweise Französisch gesprochen.
Ah, oui, oui. Aus der Amtsgericht München sind sie registriert, aus Straßlach-Dingharting. Kennst du, also du kommst ja hier auch aus dem Rheinland im weitesten Sinne des Wortes, ne? Also Ruhrport, ja.
Ja,
ganz hängt weit. Ihr bei den Dörfern, also wenn du so, hängst du da auch gerne ein EN oder ER dran?
Wenn der Name das mitmacht, richtig? Dann ja,
klar. Ich habe nämlich jahrelang auch so Orte wie Ismaningen gesagt, was mal Ismaning heißt. Und Le Velo kommt aus Straßlach-Dingharting. Hätte meine Frau mich nicht jahrelang drauf mir eingetrichtert, dass das Dingharting dann heißt und nicht Dingharthingen, hätte ich wahrscheinlich direkt im Alter in alte Muster verfallenen Dingharthingen gesagt. Aber ja, das ist jetzt vielleicht ein Rheinland-Problem auch. So, also Le Melo aus Bayern dann stellen her, sie nennen es All-in-One Sports Nutrition, also Getränkepulver, noch ein bisschen ein paar andere Sachen, so Recovery, Schmerzgel sehe ich auch gerade, Recovery Bundle und sowas. Aber wir haben uns jetzt erstmal in erster Linie auf die Getränkepulver konzentriert und also ich muss sagen, dass ich in den letzten Wochen dann, ich glaube, ich habe einmal noch was anderes benutzt, aber ansonsten habe ich mich mit denen verköstigt. Bist du auch einmal durchs Sortiment hast du dich einmal durchs Sortiment getrunken, ein Satz, den man sonst nur von Brauern hört?
Ich habe das auch alles probiert, ja, und ich fand es auch geschmacklich echt gut. Vor allen Dingen Watermelon hat mir echt gut
gefallen. Was? Bist du irre? Okay, we agree to really, really disagree. Das kann doch nicht sein. Also, ich habe. Ja, erzähl mal weiter.
Go on. Also Geschmack und Verträglichkeit und so, das war alles echt okay. Ich habe mich nur einmal ein bisschen gewundert, warum ich nachts nicht pennen konnte und dann am nächsten Tag die Zutaten hier von dem Elektrolytpulver gescheckt und festgestellt, dass da auch teilweise Koffein drin ist.
Ja.
Und da ich mir da 8 von diesen Beutelchen reingeschraubt hatte, habe mich da gar nichts mehr gewundert, warum ich da keinen Schlaf fand. Ja, also.
Also, Punkt A, man sollte natürlich sich ein bisschen mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzen, von dem, was man sich in den Körper reindrückt. Vor allen Dingen, wenn es Koffein enthält. Ich sag mal so, das kann man jetzt nur wirklich, wirklich ganz am Rande dem Produkt zum Vorwurf machen. Ich glaube, war das das Grüne? Das hat 80 Milligramm Koffein. Wenn du die 800 Milligramm Koffein reingeschraubt hast, dann wundert mich wirklich nicht viel.
Ja, genau, das Grüne.
Ja, Glückwunsch.
Das heißt ja auch Energy.
Ja, heißt Energy Green Machine. Muss man sich jetzt vielleicht nicht wundern. Vor allem, du trinkst ja noch nicht mal Kaffee.
Nee,
eher. Oder sehr selten. Ne?
Ja, ein Kaffee am Tag, mehr geht nicht.
Ja. Entschuldigung, wenn ich lache, aber das, ja.
Nö, das ist ja auch berechtigt. Ich gucke gerade, ob die alle irgendwie Koffein haben.
Nein, tun sie nicht.
Aber, nee, ne?
Nee. Also, nee, nur ein paar. Sprechen wir mal über als erstes über Geschmack, weil ich finde, egal wie gut ein Gel ist oder egal wie gut dein Getränkepulver ist oder jede Sports Nutrition, wenn es nicht schmeckt, dann geht es halt nicht. Ne? Also dann kriege ich das auch nicht rein und dann nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Also wenn es jetzt das Letzte ist, was ich noch habe, im Sinne von, also das bin unterwegs und das ist das letzte Gel und ich weiß, es ist zum Beispiel Banane. Banane geht bei mir überhaupt nicht. Also gar nicht, gar kein bisschen. Wenn ich jetzt unterwegs noch ein Gel hätte mit Banane und naja, du waderst ein bisschen sehr ins Mikrofon übrigens. Wenn es das Einzige ist, was ich noch da hätte und naja, die letzte Rettung, dann würde ich Banane immer nehmen. Aber das wäre wirklich ganz, ganz, da muss schon echt schlimm um mich bestellt sein. Und ich muss sagen, dass der Watermelon-Geschmack schon bei mir nicht der Favorit war. Also das ging gar nicht bei mir. Eigentlich fast gar nicht, muss ich sagen. Ansonsten,
die anderen waren alle super.
Die anderen fand ich alle super. Also nur Watermelon, das schmeckt mir überhaupt nicht. Also weiß nicht warum, dieser hohe Koffein, ich weiß gar nicht, also es ist ja schon recht hoher Koffeinanteil von den 80 Milligramm von dem Energy, fand ich auch, das, also habe ich auch gemerkt, als ich mir zwei Stück davon reingedreht habe hier beim Tour de Femme, also Tour de France der Frauen, bin ich die zwei Berge auch gefahren am gleichen Tag, ne? Also hier so parallel ein bisschen hochgejubelt und da habe ich das auch gemacht.
Oh, mit Zwift oder wie?
Genau. Die sind ja an einem Tag den Tourmalet und den Col de Aspin hochgefahren und ich habe es dann so gemacht, dass ich ein bisschen früher losgefahren bin, den Aspin hoch und danach den Tourmalet, also in der gleichen Reihenfolge auch und ja, war ein bisschen frustrierend für mich, aber dass ich irgendwie naja, anderthalb Stunden früher gestartet bin und die mich am Malet immer noch wirklich ganz dreckig überholt haben und ich bin ja nur die zwei Berge gefahren und nicht die Stücke zwischendurch. Insofern ja, ein bisschen wie soll man sagen, erdend. Aber da hatte ich auch den Eindruck, dass sich das, dass das Koffein so ein bisschen anschlägt, auch mal bei einem Zeitfahren, was ich in den letzten Wochen machen musste. Erkläre ich später warum. Habe ich mir auch vorher so ein bewusst so ein Koffein-Ding reingehauen und noch ein Gel mit Koffein, also um mich da wirklich da voll zu pumpen. Gibt zuckerfreie Sachen von denen, also wenn man wirklich da so ein bisschen in die Richtung empfindlich ist mit dem Magen oder auch ja, aus Abnehmgründen. Ja, dann diese Allround-Geschichten, das sind die wie Watermelon und das zweite war, glaube ich, ich gucke gerade mal nach, Watermelon und irgendwas so Tree Berry, also so Beerenmäßig. Ja, was hat man noch? Zitrone, so ein bisschen Tropical Punch, Green, weiß ich gar nicht mehr, was das war und einmal so Pink Grapefruit. Also geschmacklich fand ich bis auf Watermelon alle super. Das weiß ich nicht, also ist mir neu. Ich kenne kaum sonst so, also das sind so Portionspülverchen, also Portionspackungen. Was ich ein bisschen irritierend fand, ist, dass diese, du musst noch mal ein bisschen Abstand vom Mikrofon bitte nehmen, wegen Waderei. Jetzt habe ich den Fall, also diese Portionspackungen, Päckchen, dass die sonst keine hat, weil ich fand das einfach so zum Mitnehmen auch ziemlich gut. Also wenn du jetzt eine lange Strecke fährst und hast irgendwie nach, also dann zugegebenermaßen, der alte Trick ist ja irgendwie eine große Flasche voll machen mit doppelt, ne, also doppelt dosiert und dann die große Flasche zur Hälfte auf zwei Flaschen wieder verteilen unterwegs, wenn man die eine Flasche leer getrunken hat und so, so kann man sich vielleicht 3 Liter Elektrolytgelenk unterwegs machen. Aber ich fand fand ich einfach, weiß nicht, da gibt es bestimmt auch andere Hersteller, die das machen, aber wenn man ansonsten seine 1,5 Kilo Powerbar-Pulver zeugst, das kannst du ja schlecht mitnehmen.
Ja, man ist sonst gezwungen, das irgendwie selber abzufüllen, ne? In so kleinen Plastikbeutelchen und hier hast du halt immer genau ein so ein kleines Beutelchen für eine Flasche.
Ja, und das fand ich super. Was mich ein bisschen irritiert hat, ein Beutel, also so ein Stick, das wir die nennen, das Stick, ist für 500 bis 750 Milliliter. Ich fand diese Bandbreite, mich hat es nicht gestört, weil dann kann ja der eine, der es ein bisschen intensiver mag und der andere ein bisschen weniger intensiv, das für sich dosieren, das finde ich ja, ganz angenehm. Und wenn man ehrlich ist, wenn du von einem anderen Anbieter irgendwie so ein Bottle hast, so ein Glas und dann nimmst du so einen Löffel, der Löffel ist ja auch nicht immer genau. Also das muss man einfach mal realistisch sagen. Ich hatte nur von anderen Anbietern immer gesagt, das muss genau eine Portion, ein Löffel auf 500 Milliliter, das muss ganz genau gedingst sein. Ja klar, wenn man genau die Inhaltsstoffe wirklich aufs letzte Milligramm Elektrolyt messen möchte, da muss das vielleicht so genau sein. Ich fand das jetzt, es war mir erst mal ein bisschen irritierend, so nach dem Motto, packen Sie es auf 500 bis 750 ml. Aber mei, also wir sind ja jetzt auch nicht die Leute, die bei der Tour de France gewinnen wollen. Und um ein bisschen Energie zwischendurch zu tanken, finde ich das völlig ausreichend und gut. Ja, Kalorien, zumindest das, was es, wenn es jetzt mich betroffen hat, war jetzt auch nichts herausragendes. Die Zusammensetzung, ich habe einen Kollegen, der hat sich die Zusammensetzung ein bisschen genauer angeguckt, der meinte auch, ja, alles super, alles tut dir gut. Ich denke auch, dass wir vielleicht nicht so die hundertprozentig richtigen sind, um das beurteilen zu können, aber was man schon mal sagen kann, Geschmack einwandfrei, zumindest die mit Koffein, mit der Wirkung auch super. Beim Rest, ich hatte keine Krämpfe mehr in der Zeit, bin aber auch dazu übergegangen, nach sehr langen Fahrten immer jetzt so einen Recovery-Shake ein bisschen zu nehmen. Das habe ich vom Markus übernommen. Seitdem habe ich da keine Probleme mehr. Also, wer mal auf der Suche nach etwas anderem ist, guter Geschmack, interessante Zusammensetzung auch mit Kreatin, was ja so der große heiße Scheiß ist, bei den Profis auch zum Teil, ne, auch Getränke mit Kreatin versetzt oder hinzugefügt. Ist es verlinkt unter der Folge? Schaut es euch gerne mal an. Wie gesagt, ich habe noch ein paar hier und mal gucken. Also, wenn ich danach irgendwie auch alles andere mal hier leer getrunken habe, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich da auch mal bei bleibe. Also ich finde, alleine mal so eine Packung zu holen, die man sozusagen aber als Portionchen immer dabei haben kann, ne, für lange Strecken, das finde ich alleine schon angenehm. Und da wird es dann wahrscheinlich die Koffeinvariante ganz gut werden. Ja, hast du noch sonst was dazu? Also
von den Inhaltsstoffen, das ist ja schon ein bisschen anderer Ansatz als jetzt.
Da kennst du dich besser mit aus, ne?
Ja, also jetzt Konkurrenzprodukte verwenden ja beispielsweise nur Inhaltsstoffe, die dann auch wirklich während Belastung vom Körper resorbiert werden. Mhm. Und hier hast du ja teilweise Sachen dabei, also da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das überhaupt wirklich Sinn macht, wenn man die damit reinpackt, diese ganzen Vitamine.
Ach, die Vitamine? Ja, ja. Ich hab mir immer gedacht, mein Gott, Schaden, was nicht schadet, kann auch rein. Ne? Also ob das aufgenommen wird, weiß ich, ne? Müssen wir am Ende sagen, ja. Also gerade bei so Vitamingeschichten denke ich mir immer, was nicht schadet. Ne? Aber du meinst, das geht oben raus und unten rein, oben rein, unten raus und dann...
Ja, also ich meine, man muss halt schauen, ob man das gut verträgt, ne? Also wenn das jetzt nicht irgendwie dazu beiträgt, dass man da irgendwie deswegen eine Unverträglichkeit hat, ne, dann ist das okay.
Ja. Ja, aber ich glaube, das ist ja mit all diesen Sachen, ne? Also ich glaube, das ist ja so grundsätzlich so. Es gibt ja, man muss sagen, es gibt ja Leute, die sind mehr oder weniger empfindlich, ne? Und wenn die, ich kenne Leute, die haben sich wirklich durch tausende von so Anbietern durchgetrunken, bis sie mal irgendwann was gefunden haben, was verträglich ist. Das war ja auch bei diesem, bei Enjoy Your Bike mit dem Squeezy-Menschen, ne? So nach dem Motto, okay, wir tun gar nichts rein, noch nicht mal Geschmack oder sonst etwas, was irgendwie für die ganz Hochsensiblen. Ich muss sagen, ich habe da jahrelang einen antrainierten Bauch wie einen Magen wie eine Kuh. Bei mir kannst du das alles reinkippen und macht keinen Ärger. Insofern bin ich vielleicht auch ein schlechter Tester eigentlich, weil ich hier nicht alles vertrage. Aber ich fand einfach den Geschmack ganz gut und ja. Vielleicht können sich die Hörer ja auch mal, wie gesagt, es ist verlinkt, das mal in Ruhe anschauen. Und wenn dann noch jemand was zu den Inhaltsstoffen sagen möchte, kann er sich da gerne unter der Folge austoben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dann in Dialog mit dem Hersteller treten kann, wie sinnig ist das ist oder was die dazu sagen. Weil sie haben ja zumindest den Anspruch, dass es alles wissenschaftlich belegt ist und so weiter. Ja.
Ja. Genau.
Also danke, dass wir es ausprobieren konnten. Wer da Interesse hat, möge sich nochmal melden. Und ja, guckt euch mal an. Wie gesagt, ich vertragen konnte man alle, konnte ich alles gut. Schlafen konnte er. konnte irgendjemand hier, der auch Christian heißt, nicht so gut. Insofern, ja. Le Melo, alles verlinkt. Danke, dass wir das ausprobieren durften und viel Spaß und viel Erfolg euch weiterhin. Setze ich mal eine Kapitelmarke Und was haben wir denn hier noch so? Was haben wir uns denn noch für heute vorgenommen?
Ich guck mal. Du hast hier eine schöne Brille angeschaut.
Ah ja, eine Brille. Ja, nicht nur angeschaut, aufgezogen. Ich hatte das Glück während der Tour de France die Zeitverschiebung zu Griechenland hat mir in die Finger gespielt und immer abends vorm Abendessen bin ich schon mal früher vom Pool weggegangen und hatte dann meistens so die Möglichkeit, so eine Stunde am Zimmer rumzuhängen und mir die Tour anzugucken. Und da habe ich mir auch so ein bisschen rumgeguckt und so, wenn es vielleicht nicht ganz so spannend war und bin dann verschiedene Anbieter mal durchgegangen, habe mir geguckt, womit die Teams unterwegs sind, was die Teams fahren und habe dann mal so den einen oder anderen angeschrieben und habe gefragt, ey, ne, wie sieht das aus, habt ihr vielleicht für so einen kleinen Podcast für uns einen Tester? Und dann kam ein oder andere positive Antwort, einen muss ich nochmal nachhaken. Deswegen trage ich jetzt unter anderem die Brille von Tadej Pogacar. Wie du weißt, der wievielte Platz bei der Tour gemacht?
Das mich nicht
ja, ich weiß. War mir gar nicht bekannt, also was heißt war mir gar nicht bekannt? Der Hersteller war mir eher bekannt so aus dem Bereich Taschen und Gepäck und so, ne, Transport. Da machen die schon deutlich länger und deutlich, oder war mir zumindest aus dieser aus diesem Bereich bekannter, als es, als dass sie Brillen machen. Aber nichtsdestotrotz gab es auch Brillen und da war man wirklich so freundlich, mir eine Brille zuzuschicken. Und das ist die Aeroscope. Keine Angst, wir werden jetzt nicht jede Folge irgendwie 1000 Sachen besprechen. Aber die erscheint mir doch definitiv erwähnenswert, weil sie so irgendwie, sie ist jetzt nicht anders als andere Brillen. Ne? Das Prinzip Brille ist ja relativ eindeutig schon erklärt. Aber sie wirkt so massiv und sie wirkt so groß und schwer, ist mit 39 Gramm, die ich habe sie eben noch mal extra ausgemessen, jetzt auch nicht zwingend die allerleichteste Brille, die es gibt. Aber also mittlerweile ist es von den Brillen, die ich sonst immer genutzt habe, also die Sungold, auch getragen vom Team Ineos und die POC, die ich nicht aussprechen kann, AC Elite, die bleiben jetzt öfter liegen, weil ich finde, die ist halt, also übers Aussehen kann man natürlich streiten, ne? Da brauchen wir gar nicht, die Diskussion, finde ich, braucht man ja gar nicht anfangen. Aber vor allen Dingen, weil sie auf der Abbildung auf der Webseite noch ein bisschen eigentlich kleiner aussieht, als sie am Ende ist.
Ist sie groß? Sehr groß? Oder?
Ja, die ist schon nicht klein. Also man muss, ne, man sieht vielleicht, wenn du auf der Seite bist, wenn du ein bisschen runterscrollst auf der linken Seite, dann hast du einen Fahrer vom Tim Jaco, wo du siehst. Okay. Die ist schon nicht klein, aber was, und wie gesagt, 39 Gramm, ich glaube, die POC wiegt 20 oder 19 Gramm oder so. Also so, dass schon mal jemand mir gesagt hat, ihm wäre sie weggeflogen, so leicht wäre sie bei einer Abfahrt. aber irgendwie sitzt die bei mir. Also die sitzt bei mir, die hält bei mir, die Bügel kann man sich einstellen. Dann gibt es an der Seite so Schrauben, womit man die Bügel nach vorne und hinten fahren kann. Man kann die Flügel von der Nase anpassen. Das sind heutzutage ja schon fast Standards. Ne? Also damit kannst du ja bei einer hochwertigen Brille auch in diesem Preissegment ja niemandem hinterm Ofen mehr hervorlocken. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber die Gläser sind fantastisch, der Sitz ist fantastisch. Die haben in der Mitte so eine kleine Lüftung. Dadurch auch Ventilation in Ordnung. Also hatte noch nie das Problem, dass mir irgendwas, beschlägt. Sitz, ich konnte wackeln und alles, ne? Also dieses klassisch, was man macht, einmal den Kopf hin und her drehen, auch alles super gesessen. Ich bin jetzt seit den Sommerferien, sagen wir mal, so eine Handvoll plus zwei, drei Touren damit gefahren. Hab sogar hier mal auf der Rolle ausprobiert, mit dem Ventilator irgendwie 2 Meter vom Gesicht oder 1 Meter. Bin sehr, sehr glücklich damit. Ne? Und das ist auch alles, wie soll man sagen, also alles hier in Italien hergestellt, biobasierte thermoplastische Materialien von pflanzlichen, nicht chemischen Ölen. Also haben auch noch so ein bisschen einen Ansatz von Nachhaltigkeit.
Alles Bio.
Ja, ist eine Biobrille. Den Glaswechsel habe ich noch nicht ausprobieren müssen, weil ich in dem Sinne noch nicht im Dunkeln gefahren bin damit. Man kriegt Ersatzteile, lebenslange Garantie, sagen sie, auf die Linse. Also ein Hersteller, den man nicht so auf dem Schirm hat vielleicht, den man aber durchaus auf dem Schirm haben könnte, weil diese Brille zumindest, also wie ich gesagt habe, ist jetzt im Moment meine Go-To. Brille, ne, mit einer, die Tasche dabei ist jetzt vielleicht nicht besonders erwähnenswert, aber auch die hat eine Schlaufe, dass man sie zur Not, wenn man es möchte, irgendwo festmachen kann, hat einen Karabiner dran, dass man irgendwo festhalten kann, also Kleinigkeiten, ne, die vielleicht auch ein bisschen too much sein können, aber schaden auch nicht, ne, je nachdem, wenn du im Auto transportierst oder keine Ahnung wo. Ja, also Chicon werde ich, und was ich auch immer schön finde, die haben halt auch wirklich so nachgefragt nach dem Motto, gib uns gerne ein Feedback, Kritik und so, sind wir immer offen für Verbesserungen und. Das Problem ist, ich habe nicht so viel zu kritisieren. Man könnte vielleicht ein bisschen am Gewicht arbeiten, vielleicht den Rahmen ein bisschen kleiner gestalten, aber auch das Gesichtsfeld ist super. Ja, guckt euch das auch gerne mal an. Also das sind so Sachen.
Aber dass man die Länge von den Bügeln einstellen kann, das habe ich jetzt auch bei keiner anderen Brille gesehen.
Hatte ich auch schon mal bei Alba Optics. Da konnte man das auch. Also das ist nicht, sagen wir mal so, das ist nicht der Standard, aber das ist jetzt auch heutzutage nicht mehr ganz so selten. Weil, okay. Naja, also ne, unsere Köpfe sind immer unterschiedlich und das macht ja schon dann Sinn, dass man das so...
Ja, klar.
Was ich hier schön finde, also so... Bügel verstellen machst du ja eigentlich nur einmal. Ne? Also du fängst ja jetzt nicht an, jede Woche einmal die Bügel zu verstellen, weil du Spaß dran hast. Die sind an der Stelle mit Schrauben gesichert. Das heißt, ne, du musst schon die Schraube lösen, um den Brillenbügel nach vorne und hinten zu machen, sozusagen. Und dadurch, wenn die Schraube wieder fest ist, ist sie ja noch fest. Ich hatte schon bei anderen Herstellern, da konntest du die so rein und rausschieben, da waren halt so kleine, ja, wie soll man sagen, so Kontaktpunkte oder so etwas, ne, dass es rein rausging. Ich kann mir vorstellen, wenn man das öfter macht, dass das dann vielleicht auch nicht mehr ganz so hundertprozentig hält. Deswegen finde ich diese Lösung mit der Schraube eigentlich ganz gut. Man macht es einmal, man probiert es aus, und dann ist gut. Ne? Danach ist es wieder. Und ich hatte auch mal irgendwo, glaube ich, gesehen, dass man das so schneiden? Nee, das weiß ich nicht mehr. Ja, Wechselgläser, hatte ich Wechselgläser schon? Gewechselt habe ich noch nicht. Ja, doch, das hatte ich erzählt. Muss ich auch nochmal, da werde ich nochmal definitiv ein Update geben, wie das funktioniert und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein großes Problem ist, aber ich finde, das wäre nochmal, verdient da nochmal ein Update, wenn ich das mal gemacht habe, wie das funktioniert.
Ich kenne die Marke eigentlich nur so von Satteltaschen und
ja, genau.
Fahrradkoffern. Und ich finde es jetzt amüsant, dass die bei dieser Brille so eine recht robust aussehende Tasche dabei packen.
Naja, ist
fast halt aus wie so eine Fahrradtasche.
Ja, das ist halt
Satteltasche.
Ja, ist halt ihr, ich weiß nicht, ich vermute, das war ihr Kernbiss. Und sie haben dann die Gläser, obwohl die haben auch so Sicherheitsbrillen. Und was ich halt schön finde, du kannst alles immer nachkaufen. Ne? Also das jetzt nicht, keine Ahnung, Bügel bricht ab, Nasenpads geht fliegen oder. Gläser sowieso, ne, dass du da die Möglichkeit hast, auch da nachhaltig zu denken. Ich glaube, in diese Richtung muss es ja überall gehen, dass da mehr passiert. Das gefällt mir auch an der Stelle ganz gut. Ja, ihr seid ja beide, du und der Markus, blind wie die Maulwürfe. Da Maulwürfe, kann man euch ja nicht, nicht mit beglücken mit sowas. Deswegen.
Ich habe eine, die sieht recht ähnlich aus, aber die hat halt noch den Zusatz, also auch von einer anderen Marke, dass man da halt noch so Brillengläser mit Stärke dahinter klippen kann.
Diese Clip-on. Muss ich mal nachfragen, werde ich mal nachfragen, ob die das auch anbieten. Oder ob das mal angedacht ist, weil das ist ja, ich sag mal vorsichtig, zusehends ein Markt und wir werden ja auch alle nicht jünger.
Guck mal, Ersatz. Ja, ich meine, dieser aktuelle Modetrend bei den Radsportbrillen, der kommt mir ja sehr gelegen, weil die Brillen, die werden ja immer größer, dadurch hat man hinter der Brille mehr Platz für diese Clip-on-Dinger. Also früher waren das ja eher so hässliche Sportbrillen, wo man dann so Gläser hinterklippen konnte. Und mittlerweile, die sieht halt auch absolut modern aus und man hat da eine Brille mit Sehstärke. Also für Brillenträger gibt es da mittlerweile interessante Alternativen.
Ja, es gibt auch eine Brille von denen, die hat unten so ganz weit aus, also so eine Brille habe ich noch nie gesehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie soll man sagen, was die Idee genau dahinter ist. Also ne, die Lufteinlässe an den Seiten, das ist so eine bessere Luftzirkulation, Übergröße, Scheiben, Schlagschutz. Die hat halt in der Mitte so unter der Nase so ich schicke dir gerade mal den Link, ausgeschnitten. Und ja, scheint sich jemand Gedanken gemacht zu haben, aber es sah im ersten Moment ein bisschen komisch aus, aber vielleicht dient es auch der besseren Ventilation zum Beispiel. Also die scheinen zumindest sich da Gedanken zu machen und rum zu experimentieren. Also Shikon, wenn ihr auf eine Brillensuche seid, guckt da auch ruhig mal rein. Ich komme damit ganz gut zurecht. Und ich werde ein Update geben, wie das mit dem Wechsel aussieht, Wechsel der Gläser. Und ja, dann ich würde sagen, dann melde ich mich nochmal. Gerade meldet sich der Markus, ich würde sagen, wir holen ihn direkt rein, oder?
Ja.
Wir holen dich direkt rein, weil wir haben ja jetzt auch hier das Thema zugemacht. So, gucken wir mal, ob das funktioniert.
Wir schalten jetzt um in das Funkhaus Norwegen.
Funkhaus Stavanger. Ich muss hier noch copy-paste, ob das on the fly geht. Falsches Ding hier. Aber das, da wollen wir doch einen Studio-Link. Wie kann ich denn hier noch jemanden? Ach, da Enter. Also ich das noch nie gemacht. Wir sind Folge 500, 421 und das sieht immer noch so aus, als hätte ich das noch nie gemacht. Guten Morgen nach Stavanger. Hallo, Stavanger? Hören Sie mich? Ja, das so gefällt es mir. Ja, der hört
Markus mich. Ist sehr leise.
Markus ist sehr leise. Markus ist wirklich sehr, sehr leise. Oh, ich sehe gerade, dann sage ich das einfach mal. Gerade kommt eine E-Mail rein. End of Summer Sale bei Velocio. Fällt mir auch noch gerade ein. Dieses, wie heißt das Trikot von dir? Das Radiator-Trikot, ne?
Mhm.
Das ist
ein Loch drin.
Echt? Wieso?
Der Stoff, also ist das ein Aero-Trikot, ne?
Ja.
Stoff ist ziemlich dünn und ich, keine Ahnung, ob ich da irgendwo hängen geblieben bin.
Oh, das tut mir leid zu hören. Ja, die haben jetzt einen Sommer-Sale wieder. Weil, ich habe mir das auch übrigens nachgekauft. Weil du sag mal, du warst so angetan, also nicht so angetan, aber du hast mit der Wärme, dass es so dünn ist und so warm. Und ich dachte mir, Global Warming, es wird eh wärmer. Dann hol dir das nach. Und habe ich gemacht.
Okay. Also ist wirklich ein tolles Trikot, aber ich muss ehrlich sagen, diese Aero-Trikots, diese besonders dünnen, das hatte ich schon so oft auch bei anderen Marken, dass die ratzfatz kaputt gingen.
Echt? Ich glaube, da liegt es aber an dir. Weil ich habe auch ein
bleib auch dauernd irgendwo hängen, vielleicht liegt es daran.
Ja, ernsthaft. Also ich habe zum Beispiel von Rafa auch so ein Lightweight-Trikot. Das habe ich seit, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber das, ich, also 12 Jahre bestimmt.
Okay.
Und das hat keine Löcher. Ich meine, ich hatte mal ein anderes Trikot, das hatte ein Loch, das habe ich dann nähen lassen, weil das dafür sind ja zu teuer, dass man sie wegen eines Lochs jetzt entsorgen muss. Aber ich hatte da jetzt so das Radiator, habe ich auch schon ein paar Mal draußen getragen jetzt, also überhaupt keine Probleme. Ich habe natürlich clevererweise eine dunkle Farbe gewählt, nachdem du gesagt hast, es ist so durchsichtig. Ob es daran liegt, glaube ich zwar nicht, aber deswegen ist es zumindest bei mir nicht ganz so durchsichtig. Was vielleicht auch unter ästhetischen Gesichtspunkten die bessere Wahl ist.
Ja, das kann gut sein.
Ja, okay, aber dann haben wir den Markus jetzt an Bord. Markus, möchtest du dich mal melden?
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, ganz klein wenig lauter wäre schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, da muss ich mal gucken, dass ich das hier...
Also nicht viel, ich kann dich sonst auch lauter drehen, das ist ja kein Problem. Das geht schon. Es war jetzt nicht schlimm, ne? Also es war im Rahmen des Erträglichen noch und das wird ja hinterher dann nivelliert. Guten Abend, vom Ping-Pong auferstanden.
Ping-Pong. Ping-Pong ist doch immer so die Hobby-Variante.
Wir spielen das. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass du damit Geld verdienst.
So, jetzt habe ich mein Mikro noch mal ein bisschen höher gedreht.
Ja, und geh ein kleines bisschen näher ran, dann passt das schon. Aber du bist ja jetzt Ping-Pong-Trainer, habe ich gehört.
Ja, nee, ich hab Trainerverantwortung und deswegen, und da ist bei uns dienstags und donnerstags ist da Training angesagt und sonntags. Mhm. Und ich habe einen Hallenschlüssel und bin Trainer. Von daher bin ich da jetzt erst aus der Sporthalle zurück.
Ja.
Gerade also, 3 Stunden dort gewesen.
Na, bis hinten ja noch aufgewischt. So gehört das nicht. wir sind bei unserer bei Tagesordnungspunkt 4, wo du dich einfach direkt ab sofort uneingeschränkt einbringen kannst und auch in der Liste gerne noch rumtun kannst. Erzähl doch so ein bisschen hier, sowas. Wie der Sommer war, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen bei uns. Wir waren mal im Urlaub und fertig. Ich wollte dann, nächster Tagesordnungspunkt ist, Hoff macht Triathlon und macht ihn dann doch nicht. Ich bin quasi, unserem Sport wäre ich fast fremd gegangen, möchte man meinen. Aber eigentlich ist gar nicht so schlimm. Wir haben von der Arbeit aus, von der ZTG, eine Triathlon-Staffel angemeldet beim Köln-Triathlon.
Ach stimmt, da haben wir doch schon Tipps gegeben.
Ja.
Da hast du die Tipps also nicht befolgt.
Ja, habe ich nicht befolgt. Ich will ja ehrlich bleiben, ne? Alles, was ihr macht, das gehört ja mindestens zu moralisch verwerflich, wenn nicht sogar kriminell. Ich wollte ja sportlich bleiben. Man muss es so sagen, der andere war schneller. Ne? Das ist Sport, der andere ist schneller, dann gehört ihm auch der Startplatz. Felix, herzlichen Glückwunsch.
Der hat vielleicht quasi unsere Tricks angewendet.
Nein, wir sind alles moralisch einwandfreie Menschen im Gegensatz zu dir. Glaube ich nicht, dass er das gemacht hat. Dafür ist er zu sehr Sportsmann. Es ging darum, wir haben das einfach so gemacht, ganz kurz nur ein Strava-Segment genommen. Es gibt hier in Köln das berühmte Zeitfahren auf der Panzerstraße. Das ist einfach hinten hinterm Flughafen direkt, gibt es eine Straße, die ist, glaube ich, so Pi mal Daumen 8 Kilometer lang, geht es in den Kreisverkehr über und geht dann wieder 8 Kilometer zurück, ohne dass diese Straße gekreuzt wird oder dass Ampeln da stehen. Und das wird hier in Köln schon immer von vielen für Zeitfahrtraining oder Zeitfahren benutzt. Und da die Strecke beim Köln-Triathlon 42 Kilometer ist, haben wir gesagt, okay, wir nehmen als Referenz jetzt einfach zweimal diese Strecke. Das heißt, du fährst hin, Kreisverkehr, zurück, drehst dann am Wendepunkt und machst das Gleiche nochmal. Ja, und das habe ich dann versucht, habe ich dann gemacht. Ich hatte am Ende, ich muss mal kurz nachgucken, also sagen wir mal so, ich habe den ersten Versuch habe ich gemacht, da war ich ein bisschen kaputt vom Tag davor. Deswegen habe ich da meine 59 irgendwas hingelegt, was ich jetzt nicht so super fand, aber dachte ich mir, okay, erste Mal, ne, bisschen Gefühl dafür kriegen. Na, jetzt bin ich kein Strava, jetzt habe ich kein, wie heißt das mehr, Strava Premium mehr, deswegen ist es jetzt weg. Na, egal, irgendwann jetzt halt um die 59 Minuten.
Für wie viel Kilometer nochmal?
Ich würde es jetzt gerne...
16.
Nee.
Mal 2 sind 32.
Ja, Mathe, sehr gut. Hast du aufgepasst. Ich gucke gerade nochmal, das müsste ich irgendwo noch finden, weil meine Aktivitäten kann ich ja sehen, die nur der andere nicht mehr. Ne? Genau, Panzerstraße mal 2 heißt das hier rund um Köln, ne, da, wenn man da so ein bisschen guckt. Und da hatte ich irgendwie eine Aktivität von 59 Minuten irgendwas und der Kollege hat dann nachgelegt und hatte vorgelegt. Man hatte direkt irgendwie 54 irgendwas. Also da sah man schon, okay, der Abstand ist jetzt so, das wird schon eine harte Nummer. Da muss ich wirklich sehr, sehr schlecht gewesen sein an dem Tag. Und dann habe ich nochmal auch in der Woche, in der ich hier alleine war, also wo die Familie unterwegs war, habe ich dann auch nochmal bei Strava so Zeitfahrtraining, bei Zwift Zeitfahrtraining in der Woche gemacht, intensiver. Dachte ich mir, was nicht schadet, wird, ne, also vielleicht hilft es ja ein bisschen. Und habe dann meine Zeit auf 56,38 verbessert. Ich weiß jetzt nicht, sieht man dann da? Kann ich jetzt hier sehen? Nee, ich glaube nicht. Ich kann jetzt nicht, Schnitt kann ich jetzt nicht ausrechnen und Strava will es mir nicht sagen.
Welchen Tag war denn das?
Letzten Samstag. 19.8.
Okay. Ach hier.
Muss mal ein bisschen näher zum Mikrofon gehen, weil du kannst, wenn du das laut machst. Ja. Ja.
TT Panzerstraße, ich sehe es.
Ja.
Da bist du 27,17?
Nee, Panzerstraße mal 2. Also ein 35,1er Schnitt mit 366 Watt im Schnitt bin ich gefahren. Und boah, der Felix hatte da nochmal eine 51 irgendwas hingelegt und deswegen muss man jetzt nicht lange rumdiskutieren. Er ist einfach besser als ich und ja, dann hat er das auch verdient, den Startplatz zu bekommen. Ne? Das muss man ja einfach mal so sagen. Da sind auch schon Leute mit einem 47er-Schnitt rumgebrettert. Ne? Also das, da muss man schon sagen, sind schon manche Kanonen lang gerast. Ja, und deswegen fahre ich jetzt doch nicht Triathlon. Wo haben wir das denn hier? Also, ne, das sind einige, also 47,1 ist der beste Schnitt. Da hat jemand für die gleiche Strecke 42 Minuten gebraucht. Also er ist einfach 14 Minuten schneller gewesen als ich. Ja, das kann man schon.
In der TT Panzerstraße, der beste.
Mal zwei immer, ne?
Ja, aber der jetzt im Segment, also es gibt dann Segment mal zwei, oder?
Ja.
Ach so.
Ja, das sag ich ja.
Das hat der müsste dann weiter am Ende stehen. Also, wo ist denn das?
Ich bin 200 Dritter von 575. Das ist jetzt auch nicht so schlimm.
Hä? Aber ich Panzer?
Also das Segment, ich kann mal gucken, ob ich das... das ist doch alles so kompliziert immer. Das heißt, Panzerstraße, also mit scharfem S, Freizeichen X2. Kleines X.
Aber das wird dir nicht in deinem Track angezeigt.
Doch, ich sehe es ja hier.
Panzer.
Naja, ich erzähl mal weiter, während du suchst.
Ach doch, ich hab's.
Ach doch, ja, sieh da an.
So, Bestenliste vollständig anzeigen, weil ich habe ja noch hier Premium.
Ja, 75 Euro fand ich jetzt. Ich habe mir das jetzt für diese ganze Aktion mal einen Monat geholt. Aber ich dachte mir, 75 Euro, mein lieber Herr Gesangsverein, das ist doch ein bisschen viel.
Ja gut, aber so für ohne Werbung.
Ja, so, also,
was bezahlst du für Zwift das ganze Jahr?
Ja,
eben. Mehr dahinter, aber.
Ja, klar, ne? Aber das kommt ja dann nochmal drauf. Das ist ja nicht, ne? Also dann auf das und das, auf das kann ich weniger gut verzichten.
Also 47,1, stimmt.
Ja, klar, meinst du, ich lüge?
So. Willst du darauf wirklich eine Antwort?
ja, und der Bessere hat gewonnen. Ne? Es geht jetzt leider Gottes bei der Arbeit das Gerücht um. Der Bessere ist sozusagen seit Mittwoch krank. Ich hätte ihn vergiftet, damit ich doch den Startplatz kriege. Ich möchte sagen, dass ich ein absolut reines Gewissen habe, um Christoph Daum zu zitieren. Ich habe damit nichts zu tun. Stehe natürlich trotzdem dem Team zur Verfügung. Ne? Das ist auch klar. Dass da mitgefahren wird. Mal gucken jetzt. Ne?
Frage, hast du dich davor warm gemacht? Oder bist du einfach?
Nein. Ich bin, also du siehst ja, das ist eine 70-Kilometer-Runde, bin ich da gefahren. Das heißt 32 Kilometer die Strecke ungefähr. Das heißt, da bleiben, wenn ich richtig noch in Mathe aufgepasst habe, noch 38 Kilometer übrig. Davon durch zwei geteilt 19 Kilometer bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Beim zweiten Versuch, beim ersten nicht, weil ich so kaputt schon war. Aber ich glaube, das Warmfahren hat jetzt ein bisschen was geholfen, aber also warm gefahren schon. Ich kam da an und ich wusste auch, okay, da hinten biege ich um die Ecke. Dann habe ich noch 100 Meter, da ist die Startlinie und bin dann voll losgeprescht. Die ersten, das konnte ich noch sehen, das kann ich jetzt ja nicht mehr, weil ich kein Premium habe. Die ersten 9,5 Minuten lag ich auch vorne. Nur ab dann habe ich einfach kontinuierlich abgebaut. Ne? Das heißt, es fehlte mir einfach die Tempo. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, runden wir mal ein bisschen auf, um das glatt zu machen. Wenn du 10 Minuten von 60 Minuten irgendwie führst, ist das schön. Aber dann weißt du einfach, weil hinten raus fehlt dir einfach die Tempohärte. Und das ist dann auch okay. Ich werde das Segment mal immer noch mal im Auge behalten und vielleicht noch mal das ein oder andere fahren, um zu gucken, wie es so ist. Aber jetzt für die Veranstaltung ist definitiv der Felix der Bessere und dann ist es auch okay und richtig so.
Ich fürchte, man kann es nicht schönreden.
Nee, das sind. Also ich hatte auch noch, vielleicht in dem Zusammenhang, ich habe auch wirklich jetzt so auf technischer Seite alles, also ich will nicht sagen alles optimiert, ne? Aber ich habe dem Surly erstmal, ich habe noch ein paar Carbon-Laufräder gekauft, die angeschafft werden sollten. Ne? Also ich habe mir so ein paar SIP 303S, also quasi der Einstieg in den Carbon-Bereich geleistet. Hab da dann auch 28 mm Reifen draufgepackt, die eigentlich für mich, eigentlich würde ich die nicht fahren, sondern fahre die am Rennrad und nicht an dem Surly. Aber da habe ich auch nochmal umgebaut, das heißt, ich habe die normalen Reifen, die ich da drauf habe, abgemacht und die Reifen vom Rennrad dann auf die SIPs montiert. Alles tubeless, war natürlich auch nochmal eine Schweinerei und gemacht, aber alles für den Sieg. Ich habe mir nochmal die Spacer, du wirst es freuen, Markus, dich wird es freuen, die 60 mm Spacer durch 10 mm ausgetauscht. Um weiter runterzukommen. Also aus der Perspektive habe ich wirklich alles versucht.
Hast du dich rasiert?
Im Gesicht, ja, habe ich. hat aber auch nichts gebracht.
Stopp mal, hast du gerade 60 mm Spacer gesagt?
Ja, absolut.
Okay.
Ich habe 60 mm Spacer. Das Beste da drauf, aber für längere Strecken finde ich das einfach angenehmer. Ne? Wenn ich nicht so weit, ich komme mit dem Rücken einfach lange Zeit nicht so runter.
Ach, du meinst jetzt unterm Auflieger oder
wie? Ja.
Ah, okay.
Ne, der Auflieger hat
unterm Lenker.
Nein. Der Auflieger hat 60 mm Spacer und die habe ich gegen 10 mm ausgetauscht, bin damit aber ein paar Mal gefahren und habe gemerkt, ich komme einfach nicht über eine Stunde so weit runter. Also das geht nicht. Und deswegen habe ich dann für den letzten Versuch, wo ich dann auch schneller war, bin ich wieder mit den 60ern gefahren. Aber ich dachte mir, ausprobieren. Ne? Ja, der Rest lag dann halt an mir. Und da muss man sagen, war blöd.
Weil du sagtest, die ersten 10 Minuten lagst du vorne. Mhm. Hattest du seinen Track runtergeladen?
Nee.
Gegen den gefahren?
Wie war das denn?
Könnte man nämlich mit dem Garmin machen.
Ja, nee, das kannst du machen mit einem Garmin, das kannst du auch mit einem Wahoo machen. Ich habe das aber, ich hatte es so, ich hatte unten rechts eingeblendet das Strava-Segment, was meine Endzeit sein wird. Ne, der rechnet dir das hoch und zeigt dann an, was meine Endzeit ist. Und nach den ersten 2 Minuten hatte ich, glaube ich, eine Endzeit von 47. Ich so, ja, alles hier im Sack, alles super. Bin dann weitergefahren und diese Zeit ging immer weiter hoch. Bei der ersten Wende, also du hast ja im Prinzip 4 Teilstücke, ne? Also hin, zurück. Nach der ersten Wende hatte ich noch 51,07. Da war ich also auch noch auf Kurs, schneller zu sein. Aber du kannst es vor allen Dingen bei Strava hinterher, kannst du 2 Zeiten vergleichen. Und da habe ich es gesehen. Ich habe dann aber auch während der Fahrt schon gesehen, dass diese 51,07 nach dem ersten Turn sozusagen immer weiter hochging langsam. Und ja, dann muss man halt irgendwann mal sagen, okay, die Zahl geht nicht mehr runter, sondern immer nur noch in eine Richtung. Und das wird sich jetzt auch mit an sich angrenzender Wahrscheinlichkeit nicht ändern. Und dann ist vielleicht auch irgendwann, wenn du dann so siehst, okay, dann habe ich noch gedacht, na, versuch doch an die 55 ranzukommen, wenn das unrealistisch wird. Versuch an die 56 ranzukommen, sodass man sich selber seine Ziele gesetzt hat. Also ne, nochmal irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo ich noch ein bisschen fitter bin, besser in Form bin, werde ich das nochmal auf jeden Fall angehen, nur aus Spaß und der Freude, weil ich finde das auch eigentlich ganz lustig und ganz interessant. Aber dafür hat es jetzt nicht gereicht. Vielleicht an der Stelle dann kurz mal auf vielleicht den Unterschied oder was, dass ich schon gemerkt habe, also diese Carbon-Laufräder, auch an dem Surly in 32, also die SIP 303S, das ist schon insbesondere für flache Strecken, flache, längere Strecken eine gute Investition gewesen, glaube ich. Also man merkt schon, dass man eine längere Zeit, eine höhere Geschwindigkeit durch weniger Krafteinsatz halten kann, die Geschwindigkeit. Der Gewichtsunterschied, ich glaube, das sind so 200, 300 Gramm fast, wenn ich das richtig so im Kopf habe, ist wirklich signifikant. Und ich habe jetzt auch das Rad insgesamt es war ja, als ich es übergeben bekommen habe, auf 11,11 Kilo, habe ich jetzt auf, also nicht sehr deutlich, aber schon, die 10 ist schon weiter weg, also 9,85, irgendwie sowas, 9,9 Kilo runtergebracht. Also das ist schon nochmal ordentlich.
Du musst jetzt nur noch den Rahmen tauschen.
Ja, jetzt müssen. Nee, der bleibt schon hier. Also Laufräder waren noch angeschafft, jetzt erstmal so nach dem Motto, okay, dann brauche ich keine Reifen mehr von A nach B ziehen. Ich habe jetzt die DT Swiss mit der Gravel-Bereifung und die Zips mit einem Corsa Next, also mit einer Rennradbereifung drauf, sodass ich da einfacher tauschen kann. Durch göttliche Fügungen muss ich auch nichts an den Bremsscheiben oder an den Bremssätteln ändern. Die passen so 1:1 ganz genau. Also nichts nachjustieren oder so. Das heißt, dieser Wechsel geht jetzt ganz schnell. Und längerfristig sollen die Zips dann in ein neues Rennrad. Aber das Projekt stockt im Moment ein bisschen. Deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen oder so viel Neues zu sagen. Ja, also werde ich dann am kommenden, wann ist das jetzt? Nicht jetzt, heute Sonntag, also heute Tag der Aufnahme, sollten wir vielleicht mal sagen, bevor irgendwas Schlimmes passiert und wir hier über irgendwas lachen. 24. August, denke mal, im Laufe der kommenden Woche wird die Folge dann veröffentlicht. Und am sich daran anschließenden Sonntag, also Sonntag, nicht jetzt Sonntag, sondern danach die Woche Sonntag, 2. September, glaube ich, ist dann Start des Triathlons. Und ich werde natürlich mein Team unterstützen und da anfeuern und alles. Falls irgendeine Hörerin oder Hörer da ist, gerne mal Hallo sagen. Ja, sonst noch Fragen zu meinem Zeitfahrdesaster? Oder Spott oder Hohn?
Ach nö, ist doch jetzt, guck mal, der Abstand ist jetzt eigentlich doch nicht so, also ich finde das okay.
Mit dem Schnitt wäre ich bei der Weltmeisterschaft in Glasgow nicht letzter geworden. Das war so mein Trost, an dem ich mich hochgezogen habe, muss ich sagen. Ja, da kam dann noch, aber die hatten wahrscheinlich noch nicht mal so gutes Material, wie ich es hatte.
Ja, und in Glasgow waren wahrscheinlich auch mehr Höhenmeter.
Das können wir jetzt mal außen vor lassen, ne? Ich dachte, das kriegt jetzt keiner mit.
Ihm wurde wahrscheinlich kurz vorher noch das Rad geklaut.
Ja. Nee, weiß ich nicht. Höhenmeter muss ich gestehen, von der Zeitfahrstrecke weiß ich nicht mehr. Aber ansonsten, ja, da waren noch Leute, die waren noch der beste, der Abstand vom Besten zum Schlechtesten war, glaube ich, knapp über 30 Minuten. Aber dabei sein ist ja auch alles und ich hatte Spaß bei diesem Projekt und bei dem Ausprobieren und bei dieser. Nur Swift, habt ihr bei Swift mal so Trainings durchgeführt?
Lange her.
Workouts
oder ja, genau.
Ja, schon öfter.
Hast du das mit so einem Trainingsplan gemacht oder hast du einfach aus einer Liste eins ausgewählt?
Wenn ich Bock drauf hatte, habe ich einfach eins ausgewählt.
Also ich habe es nämlich gesehen oder ich bin nachhaltig irritiert und ich habe den Swift-Support angeschrieben, aber die Antworten waren irgendwie so ein bisschen vage und also es lag nicht an der Sprachbarriere. Also es war so, wenn du in so ein Workout fährst, dann gehst du ja diesen ERG-Modus. Das heißt, der Widerstand bleibt ja immer gleich, ne? Weil sonst ist es ja auch schwierig, deine Wattzahl zu halten. Also ne, wenn du bergauf, bergab fährst und so und musst 250 Watt für 5 Minuten treten, das mit einem profilierten Gelände ist ja schwierig. Aber das war bei meinem Trainingsplan nicht so. Also ich war nicht in so einem ERG-Modus. Und deswegen habe ich dann auch manchmal irgendwie so nicht diese, bekommt ja so irgendwie, also ich hatte so den Eindruck, das sind 10 Stufen, die man durchfährt. Und man muss mindestens in 9 Stufen dann irgendwie die Wattzahlen so möglichst nah dran kommen. Und dann gilt diese Stufe als erreicht und wenn nicht, dann ist sie ja nicht erreicht und hinterher musst du von den 10 Stufen mindestens 8 erreicht haben, damit du dieses Training absolviert hast und das war alles furchtbar kompliziert und vor allem nicht.
Also dass der Widerstand immer gleich ist, das kann ich jetzt aber auch nicht bestätigen. Das variiert dann je nach Phase des Trainings, wo du gerade bist. Wenn du dich jetzt erst aufwärmst, dann ist der Widerstand halt gering und dann kommen halt immer diese Phasen, ne? Von wegen jetzt hier 80% vom FTP und ja, geht der Widerstand halt hoch.
Aber das sollte doch eigentlich die Wattzahl hochgehen und nicht der Widerstand, oder? Also du kannst...
Umso höher der Widerstand, umso mehr musst du doch auch treten.
Ja. Also
Watt auf die Pedale bringen.
Aber ich hatte das so verstanden, dass er in diesen ERG-Modus tritt. Dass du halt dass der Widerstand gleich bleibt. Vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden. Aber wäre schön, wenn wir das nochmal alle nachlesen könnten bis zum nächsten Mal.
Der gibt dir eigentlich einen recht exakten Wert vor, den du dann treten musst.
Und genau.
Diesen Widerstand musst du dann treten.
Genau, ich muss zum Beispiel, sagen wir mal jetzt, ich musste mal zwischendurch irgendwie, sagen wir mal, 265 Watt treten. So. Und dann trete ich diese 265 Watt, aber das ist ja super schwierig, 265 Watt über, sagen wir mal, 2 Minuten zu halten, wenn ich in diesen 2,5 Minuten erst eine 16% Steigung fahre und danach auf der anderen Seite wieder 16% runter.
Ach so. Wenn das dein, also da, diese Sachen, die spielen dann keine Rolle mehr. Also ob da jetzt ein Anstieg kommt oder nicht. Also die Strecke ist quasi egal.
Genau, die ist, ja. Genau. Und das war bei mir der Fall, gefühlt. So, dass ich dann...
Also bei dir spielte die Strecke trotzdem eine Rolle?
Ja, eben. Und das andere ist ja dieser ERG-Modus, ne? Glaube ich, also so habe ich es zumindest verstanden. Naja, ich bin dann nur noch die Trainings auf diesem Tempus, wo geht, der immer flach ist, da spielt die Strecke auch keine Rolle gefahren. Aber irgendwie war das unbefriedigend. Und auch das, man ist ja dann schon so ein bisschen, okay, ich habe jetzt 6 Trainings gemacht oder 4 oder 5. Und da steht, aber das habe ich nicht absolviert. Aber das habe ich ja absolviert. Das ist doch nicht richtig. Und dann habe ich es händisch als habe ich gemacht aktiviert. Aber und es ist halt auch super schwierig, weil man sich total konzentrieren muss wegen hier geht's rauf runter und du musst trotzdem diese Wattzahl halten. Also es macht es einfach sehr kompliziert. War ich so ein bisschen hat mir die anfängliche Motivation dann auch genommen, muss ich sagen.
Also normalerweise sollte die Strecke keine Rolle spielen. Wenn das bei dir eine Rolle spielt, dann ist da irgendwas verstellt.
Ja, ich habe auch so ein bisschen gegoogelt, ne? Das war, weil ich war jetzt nicht der Erste oder der Letzte, der da irgendwie das Problem hatte. Müssen wir mal gucken. Irgendwie, naja. Ja, mal gucken. Also, und für den nächsten Event werden wir zwei zumindest, Christian, ja auch nicht groß trainieren, denke ich, ne, außer weiter Fahrrad fahren. Weil wir haben beide noch einen 600er geplant dieses Jahr.
Ja, genau. Ach du, Ende September sehe ich gerade.
Ja, du Anfang September sehe ich gerade.
Genau.
Fang du doch mal an, weil ich habe jetzt schon viel geredet.
Ja, da ich jetzt ja schon nicht bei Paris-Presse-Paris mitgefahren bin.
Ist gerade, oder? Ist das jetzt?
Ja, jetzt kommen wahrscheinlich die Letzten so ins Ziel. Ja,
ah, okay, genau. Jetzt.
Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, noch einen 600er zu fahren, weil mir der Letzte so viel Spaß gemacht hat. Und damit ich, aber wirklich, also ich fand den wirklich toll. Also das war ja, hatte ich ja von erzählt, war im Mai, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, jetzt habe ich aber noch ein bisschen was draufgelegt, und zwar ein 600er mit 10.000 Höhenmetern.
11.000.
Nee, 10. Wieso 11? Steht das da? Oh ja. Mein Gott. Oh ja, da steht's. Verdammt.
Idiot. Nein, okay. ich natürlich.
Ja, und das ist halt, ist halt so eine festgelegte Strecke, da muss man sich auch für anmelden, und zwar 4 Wochen vorher. Also man muss mindestens 4 Wochen vorher sagen, wann man das fahren will. Und das macht das Ganze natürlich auch so ein bisschen, also man ist nicht ganz so flexibel halt, ne, was jetzt Wetter und so weiter betrifft.
Hä, was, wie, wo, stopp.
Ich weiß nicht, ob das dabei steht, aber so ist es auf jeden Fall vorgegeben. Du musst das mindestens 4 Wochen vorher sagen, wann du starten willst, mit Tag und Uhrzeit.
Ach, ihr startet nicht alle zeitgleich?
Ich starte alleine, da ist kein anderer. Also das ist jetzt nicht so ein typischer Brevet, wo...
Ja, ja, die Information ist ja neu.
Ja, ja, stimmt, das hätte ich vielleicht noch... Ja. Hoffentlich wäre ich da noch zugekommen, egal, ich erzähle es jetzt. Also man startet nicht wie so typischerweise beim Brevet oder bei einer RTF mit ganz vielen anderen zu einer vorgegebenen Uhrzeit, sondern man sucht sich Tag und Uhrzeit selber aus. Und dann fährt man los. Das kann man natürlich auch mit anderen zusammen machen, aber ich wüsste jetzt keinen, der das so machen will. Mhm.
Ja. Ich nicht, also brauchst mich gar nicht fragen.
Ja, okay, und das geht halt, dieses Teil jetzt hier, diese Strecke, die nennt sich Super Randonnée Rheingold, also Super Randonnée, weil ja 600 Kilometer und über 10.000 Höhenmeter. Und ja, geht in Koblenz los und dann halt ja in der Gegend halt Westerwald, Taunus, Hunsrück und Eifel. Mhm. Ist ein schöner Rundkurs.
Ja, finde ich auch. Also würde mich jetzt wegen der Höhenmeter nicht reizen, weil die würden mich definitiv komplett zerstören. 5,5 am Tag. Also wie lange planst du einzufahren? Also oder nee, hast du schon so einen Zeitplan gemacht?
Ja. Ich dachte so irgendwas zwischen 2 und 3 Tage. Also der 1. September ist ja ein Freitag. Mhm. Da habe ich Urlaub und da starte ich dann morgens halt. So um 6 oder um 7, weiß ich nicht mehr genau. Und dann bis Sonntag wollte ich eigentlich fertig sein. Mal gucken.
Aus eigenem Interesse, die Strecke ist ja so vorgegeben, ne? Zu 100%. Oder gibt es da Kontrollpunkte? Nee, okay, die ist von deiner
Partei. Ja, es gibt Kontrollpunkte. Ja, klar, du musst immer Fotos machen. Mhm.
Wie wirst du das? Also, sagen wir mal, du brauchst 3 Tage. Ne? Aufgrund der Höhenmeteranzahl würde uns das jetzt alles, also wäre das, glaube ich, trotzdem noch eine ziemlich hohe Leistung. Fährst du im Bikepacking-Modus, also mit Zelt, oder hast du ja schon mal so geguckt, okay, nach 200 Kilometern in Bingen, da wäre doch schön, ein Hotelchen zu nehmen. Und dann bist du noch mal in Willisheim, da wäre auch noch mal ein schönes Hotelchen.
Also ich nehme auf jeden Fall Schlafsack mit, aber Zelt nicht. Also Schlafsack, ein Bivi-Bag, da habe ich noch einen neuen jetzt, da könnte ich eigentlich auch erzählen. Und solche Sachen, also so kleines Gepäck, dass man auch mal irgendwo schlafen kann.
Also noch weniger, als ich es jetzt gedacht habe. Also Hotel steht nicht zur Disposition.
Ja, das hängt von meinem Zustand ab. Mal gucken. Und ob ich Lust habe.
Hm. Boah. Hut ab. Also mögen sich alle Hörer am Freitag, dem 1. September um 6 Uhr in Koblenz am Deutschen Eck versammeln und dich begleiten oder auslachen, je nachdem.
Ja. Also es gibt... also Geschwindigkeit, also es gibt einen zeitlichen Rahmen, in dem man das schaffen muss. Mhm. Ich meine, es wären 60 Stunden.
Genau. Die Zahl, die ich gelesen habe, ja.
Du kannst auch das Touristikticket nehmen mit 8 Tagen.
Hm? Genau.
Es gibt zwei Optionen, Randonneur 60 Stunden oder Touristik 8 Tage.
Ja. Ja, da sehe ich also, mich eher.
60 Stunden sind ja jetzt 2,5 Tage, ne? Okay, ja, ist schon sportlich. Also vor allem wie in den Höhenmetern. Ich bin mal gespannt, ob ich das packe.
Ja, bin ich aber auch gespannt, ob du das packst. Ja, 60 Stunden, also da hast du nichts mit Sonntagabend ankommen. Also jetzt laut Reglement, ne? Also wir sind natürlich, niemand beachtet Reglements so wenig wie wir, wenn es um solche Sachen geht, aber
ja, das, also ich meine, ich starte um 6 Uhr morgens. Also das hieß ja dann, dass ich 18 Uhr am Sonntag ankommen muss.
24, ja, stimmt. Ja, okay, dann bist du ja noch einigermaßen auf safe. Das könnte
dein erster 600er, wie viele Höhenmeter hatte der?
Gute Frage.
Ungefähr die Hälfte.
Und gut, da, aber es ist jetzt auch nicht so weit entfernt.
Ja. Ja.
Naja, ich bin schon. Also, wie viel hatte der? Entschuldigung, ich habe gerade hier ein Problem gehabt.
Ich weiß nicht mehr genau, aber ich meine so um die Hälfte. 4.000 oder 5.000.
Ja, das finde ich dann aber schon nochmal, ob du 2 Promille hast oder 4. Ne, macht er. Also ich. Ja, klar.
Dauert schon ein bisschen länger, auf jeden Fall.
Ich werfe mal kurz ein, dass wenn es alles bei mir sich so ausgeht, wie ich das plane, das wird dann allerdings in der letzten Woche vom September sein, war mein Plan am Freitag mit dem Zug nach München. Ich habe ja ein bisschen über die Deutsche Bahn abgerantet. Ich konnte jetzt noch ein Zugticket ergattern, morgens um 5.47 Uhr, auch völlig wahnsinnig eigentlich. War mein Plan, um 5.47 Uhr nach München zu fahren. Und da möchte ich euch zwei auch nochmal nach eurer Meinung fragen. In München ankommen mittags. Und jetzt habe ich zwei Optionen. Ich könnte entweder auf die safe Nummer machen und dann Freitag mittags sozusagen in München losfahren, vielleicht so 150 Kilometer schon mal abreißen und dann die verbleibenden die verbleibenden 450 Kilometer sozusagen auf Samstag, Sonntag verteilen. Hab Montag Urlaub, Dienstag ist ja 3. Oktober Feiertag, ne? Also da hätte ich dann quasi 2 Tage hier zum auch Füße hochlegen. Oder der Plan wäre, am Samstagmorgen loszufahren, also dann auch, wie du genauso sagst, ne, so 6, 7 Uhr. Und dann gucken, ob man das in 200-300er Etappen bis Sonntagabend schafft. Und wie gesagt, das längste, was ich bisher gefahren bin, waren 300 Kilometer. Wie ist eure Meinung dazu? Höhenmetermäßig bin ich bei, ich sag mal nix, also so gut wie nichts. Ich habe bei B-Router, habe ich, das ist ja der neue heiße Scheiß, bei B-Router die Option zu nutzen, Velomobil touristisch. Wenn du damit eine Strecke planst, meidet der halt Höhenmeter wie die Pest. Und da habe ich mir zwei Routen zusammengeklickt. Finde sie jetzt nicht. Ich glaube, die eine Route, also die erste Etappe wären 323 Kilometer. Mit laut Komoot, die ich weiß auch nicht, habt ihr auch immer den Eindruck, dass Komoot deutlich mehr Höhenmeter angibt als VeloView, als B-Router?
Genau. Jetzt kein Vergleich.
Also 1400 Höhenmeter für den ersten Teil und 1000 für den zweiten Teil. Also ich würde dann die ganzen 624 Kilometer mit 2400 Höhenmeter fahren. 2000.
Das ist ja nix.
Ja.
Das ist eine Flachroute.
Ja, genau. Also würdet ihr dann sagen, okay, selbst wenn du noch nie mehr als 300 Kilometer gefahren bist, egal, mach es so, dass du Samstagmorgen losfährst und Sonntagabend da sein willst, eine Übernachtung im Hotel unterwegs, oder würdet ihr auf die Nummer sicher gehen, 150 am ersten Tag und dann die restlichen 450 auf 2 Etappen verteilt?
Ich habe eine Sache verpasst. Was ist das Ziel?
Köln, München, Köln.
Ah ja, okay.
Haustür, hier bei mir. Kennst du, ne? Ja, nicht so viele Beteiligungen, bitte.
Na, ich würde Freitag dann wieder losfahren.
Ja, ist wahrscheinlich also, besser.
Auch einfach, ist ja auch die Frage, will man sich was angucken unterwegs?
Nein.
Oder wie will man stressen, hast du? Willst du irgendwie früh ausschlafen im Hotel und das Frühstück genießen? Und dann fährst du um 10 los und machst irgendwie, bis es dunkel wird. Oder sagst du, du musst irgendwie jetzt 300 abreißen und musst bei Zeiten los und
ich hätte schon eher Bock auf so eine Stressnummer, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, warum.
Dann mach dir den Stress nur, wenn du auf Bock hast.
Ja. Das Blöde wäre, also ich würde mich einfach maßlos ärgern, angenommen, also das Problem wird es einfach sein, ich habe mir ein Hotel auf der Strecke ausgesucht nach 320 Kilometern, ne, weil das für mich so für den ersten Tag dann eine realistische Entfernung ist. Es geht 300 Höhenmeter insgesamt eher bergab. Ich hätte halt ein Problem, wenn ich das nicht bis, sagen wir mal, 9 Uhr abends schaffe, ne, weil auch immer, weil das Hotel dann irgendwie keine Leute mehr aufnimmt oder so. Das wäre ein Problem. Oder, das muss ich aber nochmal nachrecherchieren, das habe ich mit denen, ich habe die schon mal angeschrieben und so. Das zweite, es wird mich halt wahnsinnig ärgern, wenn ich am zweiten Tag irgendwie so 100 Kilometer von Köln noch mein Hotel nehmen müsste. Ne, dann würde ich wahrscheinlich eher dann in den Zug steigen und das habe ich, finde ich, auch doof irgendwie, weil ich würde das schon.
Ja, machst du dann einfach einen Schlenker und machst halt keinen 600 oder machst du dann halt am 700er raus oder 800er am Sonntag?
Ja, siehst du, dafür brauche ich euch für solche Ideen.
Also wenn dir die Strecke am Sonntag dann zu wenig ist, dann kannst du einfach einen Schlenker machen.
Nein, das meine ich ja gar nicht. Wenn ich merke, dass ich am Sonntag die 300 nicht schaffe und 100 Meter vor Köln, 100 Kilometer vor Köln einfach, ne, sag ich, kann ich mehr und mir dann hier irgendwie in Koblenz, ja, wer will denn nach Koblenz, da ein Hotel nehmen müsste. Das würde mich halt ärgern. Weißt du, sowas. Aber vielleicht muss man auch einfach da mal ein bisschen. Ja.
Hast du mal nach Sonnenuntergang, Sonnenaufgang geguckt? Willst du im Dunkeln fahren oder im Hellen?
Ich habe ich noch nicht geguckt, so richtig, aber es scheint mir so zu sein, also im Moment geht hier um 8:30 die Sonne unter, sehe ich gerade. Ich glaube, das ist auch noch vor der Zeitumstellung, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ich gucke gerade mal.
Ende September, da wird schon recht früh dunkel.
Ja, das würde ich dann aber, glaube ich, in Kauf nehmen. Also da würde ich dann mit Beleuchtung fahren. Das 19.14 Uhr und um 7.30 Uhr. Also ich habe 11:44 Sonnenstunden. Ja, da würde ich halt ein bisschen im Dunkeln fahren. Das muss ich dann in Kauf nehmen wohl.
Ja, das, im September hast du dann vielleicht, also Ende September hast Dunkelheit, eventuell auch Kälte und Regen. Das ist ja auch der Elspel dazu. Ist ja ein Unterschied, ob du im Sommer im Dunkeln fährst, wo du vielleicht froh bist, weil es tagsüber.
Ja, klar. Ja, aber das ist der einzige Termin, der sich irgendwie in der Hinsicht noch anbot.
Und genau, das ist ja okay. Also ganz ehrlich, ich würde es auf 3 Tage verteilen und wenn dir, also 2 Hotelübernachtungen, schön easy. Weil da kannst du ja auch am ersten Tag machst du 150, am zweiten kannst du ja ballern und dir Stress machen und am Sonntag kannst du ja dann immer noch fahren. Und wenn dir dann eben die letzte Etappe, wenn dir das zu wenig ist, dann machst du nochmal einen Schlenker dran, machst halt 650 draus.
Ja, vielleicht ist das auch. Ich.
Oder kannst du nicht am Freitag so früh losfahren, dass du einfach die Option hast, nur 150 oder vielleicht sogar mehr zu fahren?
Nee, ich komme am Freitag, ich weiß gar nicht, wann der Zug ankommt, aber irgendwie so, sagen wir mal so, ich würde am Sonntag, am Freitag so gegen Mittag in 5.47 Uhr, ja, kann man ja ausrechnen, warte, ich guck mal gerade, ich glaube, ich würde so gegen Mittag ankommen in München und du meinst die Option, dass man Freitag losfährt, so viel ballert, wie es irgendwie geht und dann am Samstag den Rest der Strecke sozusagen?
Ja, genau. Und wenn man am Freitag nur 150 schafft, dann kann man ja die restlichen Kilometer auf Samstag, Sonntag aufteilen.
Ja, das war jetzt der Plan, den wir angesprochen haben. Ne, das ist so, war ja Plan A. Aber,
ja. Ja, du hattest ja Plan A so gedacht, dass du am Freitag auf jeden Fall nur 150 fährst, oder? Und ich würde mir den Freitag aber offen halten, dass du da eventuell auch mehr fahren kannst. Aber okay, ist jetzt.
Ja, ach so. Ja, da muss ich ein bisschen an deine Erfahrung noch, ne? So unterwegs Hotels buchen und so. Ich hatte ein Hotel mal angefragt zwischendurch, die haben schon gesagt, nee, sind wir ausgebucht. Wahrscheinlich dieses Wochenende, 3. Oktober, das macht es halt auch nicht ganz einfach.
Ich würde einfach hier booking.com und dann gucken,
gibt's ihm, wenn du ungefähr. Gibt's ihm. Und dann gibt's ihm. Ja. Also, ich bin noch unentschlossen. Also ich würde gerne die Strecke in 2 Tagen schaffen, das fände ich schon sehr reizvoll, aber das Argument von Markus mit Dunkelfahren und so, das ist schon nicht, also ne, wenn man es jetzt so betrachtet, sind es halt einfach nur 11, sagen wir mal 11,5 helle Stunden. Da beißt ihm aus keinen Faden ab. Ne?
Und naja, machst einen 30er-Schnitt, dann schaffst du deinen 300.
Ja, das
ist noch eine Stunde zum Essen und Pinkeln.
Ja, ich bin ja eh kein Freund von langen Pausen. Ne? Also wenn ich das, wenn ich jetzt einigermaßen realistisch sagen könnte, okay, ich fahre einen 25er Schnitt, dann sind das 12 Stunden, dann fahre ich um 7 los, dann wird es ja passen.
Ohne Pause.
Ja. Ja, 3 Stunden 23, okay, dann sind es halt doch noch eine Stunde mehr, sind es so 13 Stunden. Dann müsste man am Anfang und am Ende jeweils eine Stunde im Dunkeln fahren. Beleuchtungstest ist ja auch nicht richtig. Ich überlege mal. Ich glaube aber, dein Argument mit den Lichtstunden ist sehr gut und spricht wieder für die eine Lösung und das andere, dass ich es vielleicht dann auch kurzfristig vom Wetter abhängig mache.
Ja. Das stimmt, kannst du auch noch. Ja. Ja.
Wenn irgendein Hörerin oder Hörer noch sozusagen da mal einen Kommentar zu hat oder sagt, ey, macht auf jeden Fall nicht das, weil das habe ich schon mal versucht und bin gescheitert, oder macht das auf jeden Fall, irgendwie wird das schon klappen, dann gerne. Ja, ansonsten fahrt aber lieber, wenn ihr was Lustiges sehen wollt, dann bei mir ist nur leid, beim Christian Gesings das zu lachen, noch bei seinem 600er in Koblenz startend. 1. September ist notiert. Das ist in 2 Wochen. Ja, ich wünsche dir jedenfalls viel Glück, Christian.
Aber du hast jetzt vor, dein 600er, Christian, von Koblenz aus durchzufahren.
Nee, also nee, das packe ich glaube ich nicht. Also 600er durchfahren habe ich zwar schon mal gemacht, aber da war es deutlich flacher. Also wenn ich das jetzt realistisch betrachte, dann bin ich wahrscheinlich nach 300 Kilometern erstmal ziemlich platt, sodass ich mich gerne hinlegen würde, weil es dann ja wahrscheinlich auch dunkel ist. Oder wahrscheinlich ist es schon 50 Kilometer vorher dunkel. Und dann, werde ich mich auf jeden Fall irgendwo hinlegen.
Okay.
Für ein paar Stunden, 3-4 Stunden und dann weiter.
Ja. Okay, aber du planst schon eher eine Schlafpause und nicht jetzt zu sagen, okay, ich fahr jetzt
nee, bei den Höhenmetern, da bin ich einfach zu schwer. Da müsste ich 20 Kilo abnehmen. Dann ist das vielleicht eine Option, aber so.
Dann lässt einfach mal 12 in deinen Taschen weg. Dann hast du auch 20 Kilo. Gefahren,
oder? Genau, Ballast abwerfen.
möchte ich an der Stelle kurz, nur wirklich nur ganz, ganz kurz unterm Rande erwähnen, weil ich das auch nur aus, wie soll man sagen, aus persönlichen Beweggründen verfolge. Im Moment läuft ja apropos Höhenmeter auch das Transiberika. Weiß ich, habt ihr das mitgekriegt? Habt ihr da irgendwie was? Also ich hab's mitgekriegt. Ja. Weil zwei, ich
hab ein paar Fahrer gesehen.
Ja. Zwei ehemalige Arbeitskollegen von mir fahren da mit.
Und hab ich auch gesehen.
Die hast du auch gesehen? Genau, der liebe Grüße, sie werden es jetzt nicht hören, weil sie was Besseres zu tun haben. Der Marcel und der Jan sind gestartet dort am vergangenen Samstag, sind insgesamt, naja, man weiß nicht genau, wie viele Kilometer es sind, weil ja die Strecke frei wählbar ist. Auf der Webseite sind, ich gucke jetzt nochmal schnell nach, ich glaube 2700 Kilometer angesagt und wie viel Höhenmeter? Das war glaube ich ziemlich 2700 Kilometer, Average Route 2700 Kilometer und ich glaube 30.000 Höhenmeter. Also im Prinzip könnte man sagen, die fahren dreimal den 600er vom Timmer und dann nochmal 800 Kilometer flach. Habe ich das richtig zusammengerechnet? Ja.
Ungefähr, ja.
Ja. Aber in den Dimensionen ist es auch alles egal. Also es ist, ja, die sind am Samstagabend 21 Uhr gestartet. Leider, also und mit dem Marcel bin ich auch zusammen den Kenny B gefahren. Also ich weiß, was der drauf hat. Und als ich da schon geflucht und verzweifelt habe, hat der ihm noch mit einem Lächeln gesagt, komm, das machen wir jetzt noch.
Wo ist denn überhaupt Start und Ziel?
Start war unten in Granada, glaube ich. Warte mal, ich gucke, ich meine Granada oder Malaga. Ich gucke gerade aber mal schnell nach, diese Karte ist auch blöd. Malaga, genau, in Malaga war Start. Dann fahren die 10 Checkpoints ab, die sich wirklich einfach durch, also man könnte fast meinen, man fährt mehr oder minder gerade von unten Spanien nach gerade oben Bilbao. Macht aber noch mal einen Schlenker in den nordwestlichen Teil, um da ein paar schöne Anstiege mitzunehmen. Marcel hat leider gescratcht. Also die sind als Team gestartet, als Pair nennt man das ja da. Und ist, ich glaube, gestern Morgen, also hat doch den guten, nicht den klassischen Fehler gemacht, abends zu scratchen, sondern hat es dann am Morgen einfach gemacht, hat keinen Druck mehr auf die Pedale gekriegt. Es muss unfassbar heiß sein, wenn ich das alles so richtig verfolge. So was die davon dort berichten und was man so liest, kein uneingeschränkter Spaß. Ja, aber der Jan ist jetzt fröhlich noch weiter unterwegs. Zieht da auch meinen allergrößten Hut vor. Bin auch gerade am Ring, als ich da mal einzeln gestartet bin, war er auch einzeln dabei. Ganz ein lieber, lieber netter Kerl, der ja da jetzt unterwegs ist. Ich gucke gerade mal jetzt live nach. Er ist jetzt gefahren, also seit Samstagabend, Aufnahme ist wie gesagt Donnerstagabend. Also ist er jetzt wie viele Stunden unterwegs? Auf Sonntag, auf Dienstag, auf Mittwoch, auf Donnerstag, 5 Tage, also 120 Stunden und hat 1293 Kilometer Intus. Also ordentlich, sag ich mal. Hat so ein Verhältnis von 55 zu 45 Stehzeit und Fahrzeit. Der erste im Moment, Adam Bialek, hat ein Verhältnis von 79 zu 21. 79 Fahrzeit, 21 Stoptime. Hat 1942 Kilometer Intus. Also, ich sag mal so, der fährt schon seinen Streifen darunter. Da muss man sich, liegt mit 1942 vor dem zweiten, 1703. Aber wie gesagt, diese Kilometerzahl ist da eigentlich, ich will nicht sagen irrelevant, aber die, da die sich ja selber die Routen zusammenlegen müssen, sagen die nicht so ganz so viel aus.
Okay, und da man sich die Route selber zusammenstellen kann, sind auch Gravel-Abschnitte dabei? Oder
ist das naja, es war vorher mehr die Rede von Road. Also ne, kann alles mit dem Roadbike gefahren werden. Es waren dann aber auch wohl einige Gravel-Abschnitte. Also, du kannst das alles Road fahren, du kannst ja auch zwischendurch Gravel-Abschnitte legen, aber die Idee ist eher eine Road-Strecke zu haben. Du kannst aber die zwischen den Checkpoints kannst du halt fahren, wie du lustig bist. Mhm. Ja, du bist nicht gezwungen, irgendwelche Gravel-Stücke zu fahren. Ich glaube am 3.9., also jetzt nächste Woche, startet auch Badlands unten in Südspanien. Weiß nicht, wie das mit den Temperaturen da dann sein wird. Das ist ja auch ein großer Spaß. Der Thorsten Frank fährt auch mit beim Badlands. Das ist auch sowas, was ich schon mir mal sehr genau angucke, weil ich das gerne mal machen würde. Aber vielleicht werde ich ihn hinterher erstmal befragen, wie klug die Idee ist, sowas anzugehen.
Na, ich finde es irgendwie, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dass es irgendwie mal alles so extremer wird. Also auch gerade, wenn du jetzt sagst, es sollte eigentlich alles rot sein und dann wird es doch eher Richtung Gravel.
Naja, ein bisschen liegt es ja an dir selber da, ne? Also
das ist immer die Frage, wo die Ziele, also wo die Checkpoints sind.
Ja.
Bei Transcontinental ist ja auch, dass du suchst deine Route und dann haben die da aber Parcours reingelegt, die also dann ja schon, also ob das noch Gravel ist oder ob das nicht eher irgendwie schon Mountainbike ist.
Also Mountainbiking, nicht, was ich gesehen habe, würde ich das sogar als klassisches einfaches Gravel bezeichnen, ne? Also eine Schotterpiste ein bisschen. Ne, also jetzt nicht geteert. Wenn man solche Veranstaltungen als nur geteerte Straße, würde ich das nicht ansehen. Aber das waren jetzt auch keine, also im Vergleich zu Badlands zum Beispiel, ne, was ja ganz klar eine Gravel-Veranstaltung ist, fand ich das dann noch okay. Ich habe jetzt auch noch keine erste Hand-Infos von denen bekommen. Aber es kam so in so einer Gruppe, wo die zwei auch ab und zu mal was posten, wo ich drin bin und wo ich was verfolgen konnte, kam schon mal die Frage auf, so nach dem Motto, hat mein Faktor Ostro jetzt eigentlich noch Garantie nach den Kilometern? Also eine ganz nur geteerte Straße ist es nicht. Aber wie gesagt, also was ich gesehen habe zum Beispiel war auch, da gibt's immer bei hier followmychallenge.com so ein bisschen Race Report. Und da stand dann halt auch, ne, so nach dem Motto, ey, der eine hat die eine Strecke gewählt, der andere die andere Strecke, die ein bisschen weniger, die ein bisschen graveliger ist, also mehr Offroad ist. So ein bisschen liegt es dann ja auch an dir, ne, was du daraus machst. Ne? Mhm. Aber du hast vollkommen recht, ne? Natürlich nur in dem Rahmen, in dem die Strecke nicht vorgeschrieben oder vorgegeben ist. Das muss man auch sehen. Ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich werde mal gucken, ob ich die zwei hinterher mal so hier vors Mikrofon schleppen kann oder prügeln kann. Bestechen oder sonst etwas. Aber ja, man sieht aber auch die Temperaturen. Also der letztjährige Sieger hat auch schon aufgegeben, wegen der Hitze unter anderem. Ne,
es muss wohl auch in Frankreich bei Paris sehr heiß gewesen sein.
Das habe ich jetzt weniger verfolgt, weil ich einfach nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich komme ja mit Hitze einigermaßen gut klar, aber das sind jetzt so die Temperaturen, die man da sieht, also dass die Fahrer auch teilweise nachts gefahren sind und tagsüber geschlafen haben, um der Hitze aus dem Weg zu gehen, ja, oder du hast so was ich nicht verstanden habe, es gibt so Mandatory Breaks, ne, dass du bestimmte Pausen einhalten musst. So alle Zeitraum X musst du mindestens 4 Stunden Pause machen. Ne? Und das finde ich natürlich einerseits gut, ne, weil es die Gefahr so ein bisschen senkt. Andererseits,
ne? Transsibirica, gibt's das?
Hm? Bitte? Ja. Ich habe nur ein Foto vorher gesehen, wo die Regeln nochmal erklärt wurden und konnte dann aufgrund des Fotos, habe ich mir das so ein bisschen erschlossen, habe es aber auch wiederum, wie ich sage, ne, nicht ganz zu 100% verstanden. Ich glaube, ich kann dir das mal weiterleiten, wie das gemeint war, weil das war eine mehr oder minder komplizierte mathematische Formel. N Periods of 4 Stunden, also ich gucke mal, ob ich das jetzt hier, kriege ich nicht kopiert. Muss mal gucken, ich weiß jetzt nicht, was aufgeht bei dir, wenn ich dir das hier schicke. Ich finde das ja grundsätzlich vernünftig, dass man die Fahrer also so ein bisschen dazu zwingt, auch Vernunft walten zu lassen. Traurig, dass es nötig ist. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was du für einen Link bekommst, also was man da sieht dann. Aber da kannst du sonst auf Fotos gehen, das ist natürlich jetzt auch für die Hörerinnen ganz spannend. Da gibt es den Punkt Fotos. Und da geht so eine Fotogalerie auf. Und wenn du dann auf den und noch einmal auf Load More gehst.
Geht jetzt nicht. Da kommt nur die Karte.
Hä? Egal. Ja, rechts oben Fotos. Und dann, das ist, glaube ich, einfach nur der Instagram-Account. Und dann kommt dann auf ganz rechts der Reihe, das erste, zweite, dritte, vierte von oben, sieht man so Menschen, die sitzen in einem Publikum. Und wenn du da auf das Foto ganz rechts gehst, da wird irgendwas erklärt. The rules, n period of 4 Hours gleich in Klammern total hour durch 24 minus 12, minus 2 Sternchen. Das habe ich nicht verstanden. Aber muss ich auch nicht, ich muss ja nicht fahren da, ist das Gute. Vielleicht hätte ich da gesessen, hätte ich so 10 Nachfragen gestellt. Dann hätten sie irgendwann gesagt, ey, Schnauze, jetzt fahr einfach, lass mich in Ruhe. So wäre es wahrscheinlich gewesen. Nun ja, jedenfalls wünsche ich den Jungs ganz, ganz, oder dem Marcel soll den Kopf nicht in den Sand stecken und dem Jan, den sieht man auch übrigens auf manchen Bildern da. Ja, weiterhin gute Fahrt. Du wirst das ganz einfach machen. Jan mit so einem Vornamen wie Jan, da kann man ja nur großartig Radfahren. Gut, ich habe unseren Plan jetzt hier komplett über den Haufen geworfen mit diesem Einschub. Aber wäre das, wäre sowas auch mal was für euch? Also, oder wäre das zu lang oder zu wenig gravelig oder zu organisiert? Oder ich meine, man muss sich 2 Wochen committen, ne? Man muss auch erstmal die Zeit aufbringen können.
Ja, das wäre schon ein Problem.
Ja. Würde ich für mich jetzt auch so sehen.
Ist einfach zu lang.
Vielleicht auch dann irgendwann mal, wenn man Rentner ist. Aber dann ist man wahrscheinlich zu alt dafür. Zu alt und zu schlecht.
Ja, das kann gut sein.
Ich habe mal auch geguckt, die Älteste, also so altersmäßig, da war nicht viel über 50. Aber da macht man das sich halt mit weniger Stress oder so. Also das Badlands, das würde mich, habt ihr das auf dem Schirm? Kennt ihr das?
Ich habe da gerade nochmal reingeguckt und festgestellt, dass es ja gar nicht so lang ist. 800 Kilometer.
Ja, ja, ja. Noch. Gibt es auch, also wenn du Badlands, es gibt mehrere bei YouTube wirklich fantastische Dokumentationen darüber, die ich mir auch schon alle angeguckt habe. Also fast alle, glaube ich. Natürlich eine mit Lachlan Morton, ein gutes Ding. Dann gibt es aber auch eine von der, von einer Redakteurin des Tourmagazins, die das in zwei Teilen ihre Teilnahme dokumentiert. Völlig unaufgeregt. Und ich fand immer so manche Herren, so sag ich mal, machen da wirklich, war wirklich so, wie schwer alles ist und wie schlimm. Und die hat dann im Vergleich zum Three Peaks zum Beispiel jetzt so gemeint, ja, nö, also geht schon alles, ne? Ja, das ist, passt schon und irgendwie. Die hat das etwas weniger Zinnober drum gemacht und das fand ich sehr, sehr ansprechend oder sehr nett. Mal gucken, ob ich das finde. Wenn ich das finde, werde ich das auch hier verlinken an der Stelle und dran denke. Ansonsten auch gerne dran erinnern. Ja. Und es gibt übrigens auch, das hatte mir noch mein Ansprechpartner von Veluccio genannt, eine Podcast-Dokumentation oder eine Podcast-Reihe, eine Kurzreihe über Badlands. Da werde ich auch bis zum nächsten Mal reinhören. 3. September, wie gesagt, geht es los. Jupp. So. Was haben wir noch? Du hattest noch ein Bivi Ein Bivi und ein Bivi für Christian und ein Civi für Markus, habe ich mir jetzt hier notiert.
Ja, ich habe mir noch einen Bivi gekauft. sorry. Und zwar von, warte mal kurz. So, ich musste mich mal rausbauen. Ich mir gedacht. Ein Bivi von Gramm Expert nennen die sich. Und ich meine, das sind irgendwie Tschechen. Ja. ja, Vorteil ist halt an dem Teil, dass es halt super leicht ist. Also der wiegt nur 162 Gramm, also quasi nichts. Mhm. Und auch Packmaß ist jetzt so ungefähr Cola-Dose. Und ja. Und was der Vorteil auch noch ist, man hat oben ein Netzfenster. Mhm. Also das heißt, man kann ihn auch ganz zuziehen und wird nicht von irgendwelchen Insekten belästigt. Das finde ich noch ganz nett. Das einzige Blöde ist halt, man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Also die haben so eine Fertigungszeit von 8 bis 12 Wochen. Also so auf die Schnelle geht das mal eben nicht. Aber gut, dafür kann man das Ding ja auch konfigurieren, verschiedene Farben und Längen und Weiten. Und auch bei diesem Mesh-Fenster, da kann man noch sagen, mir reicht so ein kleines. Es ist quasi nur so ein Dreieck. Oder ich möchte eigentlich die ganze obere Hälfte aus Mesh-Gewebe haben, was ich jetzt auch gemacht habe. Ja.
Hast du den schon mal ausprobiert?
Ja, ich habe mich einmal reingelegt, so in der Wohnung. Und ja, es macht schon einen ganz guten Eindruck. Also,
werde ich gesteinigt, wenn ich sage, das sieht aber schon so ein bisschen aus wie so ein Leichensack?
Ja, okay, das kannst du ja von jedem Bivis
behaupten.
Die sind ja alle so.
Ja, guter Punkt. Vielleicht
das ist ja quasi das Prinzip. Also wahrscheinlich ist sogar das Billigste im Leichensack, wenn du da jetzt kein Geld ausgeben willst.
Haben wir Bestatter unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, ich glaube, ich finde die Idee immer noch ein bisschen strange. Ich glaube, das ist mein Problem an der ganzen
Geschichte. Ich finde die Idee eigentlich ziemlich genial, weil das, also im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Zelt, du hast ja fast gar keinen Aufwand, hier irgendetwas aufbauen zu müssen, hast aber ja, ähnlichen, okay, der Komfort ist schon geringer als
jetzt, ja, als jetzt Zelt. Nicht.
Aber ich hatte ja mal ein Ein-Personen-Zelt und das war auch super eng da drin und da war kaum Platz und ich habe da drin geschwitzt und morgens war dann alles nass und ja, okay, das ist hier beim Bivi, ich weiß nicht, ich finde das einfach total simpel. Du packst da dann deine Luftmatratze rein, deinen Schlafsack und legst dich rein. Ziehst einen Reißverschluss über die zu und bist fertig.
Ja, also das ist einfach mein Komfortding. Ne? Also, dass ich das da ablehne, sozusagen.
Ja, aber du hast ja alles, was du für Komfort brauchst. Welchen Komfort vermisst du denn hier?
Also ich komme mir beengt vor. Irgendwie. Also ich weiß auch nicht.
Also ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht mit einem anderen Bivi-Sack. Also der Komfort ist ungefähr so wie jetzt im Schlafsack. Also wenn du dich schon im Schlafsack beengt fühlst, okay, dann ist das vielleicht nicht.
Nee, Schlafsack finde ich super. Ich mag Schlafsäcke. Aber irgendwie den mit dem Schlafsack in den Schlafsack reingehen, um dann darin zu schlafen, das irgendwie kommt mir das komisch vor. Ich weiß auch nicht. Ich möchte ja gar nicht sagen, also ich will damit auf jeden Fall sagen, dass das Konzept wahrscheinlich super ist und für manche, also ja.
Ja, es ist klar, ich kann schon nachvollziehen, dass das nicht unbedingt was für jeden ist. Aber zum Beispiel, du kannst vielleicht auch so ein bisschen Zeltfeeling auch mit so einem Bivi-Sack herstellen, indem du hier von dieser Kordel da Gebrauch machst.
Ich soll jetzt mal einen Strick nehmen, oder was?
Nee, aber hier, guck dir mal das zweite Foto an. Da hängt da so eine Kordel an diesem Meshgewebe und diese Kordel, die kannst du dann halt irgendwo am, keine Ahnung, Baum oder so festmachen. Und dann, das hebt quasi diesen Bivi-Sack im Gesichtsbereich an. Und dadurch hast du vielleicht so ein kleines Zelt.
Ein kleines Zelt. Ich liege im Leichensack. Nee, du hast ja recht. Also das stimmt ja auch alles. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich eher so der Typ Hängematte wäre.
Hotel heißt das Wort bei dir.
Was?
Hotel.
Was? Typ Hell?
Hilton.
Ach so, ja, das auf jeden Fall. Also Four Seasons bevorzuge ich, aber Hilton zur Not nehme ich das auch. Ja, ich kann ja auch nichts dafür, dass ich in der Hinsicht versnobbt bin oder weiß ich nicht. Zu wohlstandsverwahrlost ist vielleicht das richtigste Wort. Also ich würde es ja, also zur Not habe ich es ja schon mal gemacht und ihr lacht mich jetzt gleich wahrscheinlich aus. Ich werde im September auch nochmal zwei Nächte im Zelt schlafen müssen.
Im Wohnzimmer?
Freiwillig? Nee, also nicht im Wohnzimmer, das freiwillig auch nicht. Hier von der Schulklasse meiner Tochter, die machen Ausflug zwei Tage mit Eltern im Zelt auf dem Campingplatz. So hier. Und natürlich mache ich das dann, ne, der Tochter zuliebe, weil man macht ja seinen Kindern zuliebe alles. Aber Spaß ist das jetzt nicht. Und ich mache es nur, weil ich weiß, dass meine Frau es noch mehr hasst als ich. Aber ich würde jetzt nicht der Schiller sagen, ja, pass mal auf, wir machen Biwi am Schlafsack auf dem Campingplatz auf. Ich würde es ja gerne können. Ich fände es toll. Hast du aber schon eine, wie heißt das hier, Isomatte drunter, ne?
Ja, ich habe in dem Biwi-Sack, also nicht da drunter, die Isomatte, die, obwohl kann man machen, wie man möchte, aber ich mache das meistens so, dass ich die Isomatte mit in den Biwi-Sack reinpacke. Hm.
Und was sagt dieser Floor 15D Silnylon und 30D N66 PU300? Ist das die Telefonnummer von dem Typen, der das genäht hat, oder was ist das?
Das sind verschiedene Stoffvarianten und ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich tippe mal. Ah ja, hier unten steht's. Das eine ist leichter, hat aber weniger Hydrostatic Head, also die
Wasserdurchdringungskirchen.
Wassersäule? Genau. Hm. Genau, Wassersäule und das andere ist halt schwerer und hat eine höhere Wassersäule. Also
ja, da auch noch ich stelle mir gerade, also wirklich, wenn du mir sagen möchtest, ey, hoffentlich willst du eine richtig scheiß Nacht haben, dann würde ich gerne in so einem Leichensack irgendwo im Wald bei Regen liegen. Ey, dann ja, okay. Dann würde ich noch sagen,
du hast dann die Isomatte mit drin, du schwimmst dann quasi
auf Wasser. Genau. Ja. Weißt du, dann lande ich noch in irgendeiner Talsperre, weil ich weggeweht werde, während sich die Wildschweine neben mir sich schlapplachen über mich. Das ist mein persönliches Definition von Glück. Nee, ich freue mich ja für euch. Ne? Ich freue mich ja für dich, dass du da Spaß dran hast. Ich guck mir gerade den Instagram-Account
an. Ich komme übrigens aus Slowenien,
nicht Tschechien. Ach, Slowenien. Okay, sorry. Liebe Tschechen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das Jubel.
Ja, ganz komisch. Also die Menschen sind wahrscheinlich total nett und so. Aber nee, was die da mit ihrem Camping machen, ist nicht meins. Aber ich möchte das ja, also ich möchte weder die Menschen verurteilt sehen, die da drauf stehen, als auch die Menschen, die das ablehnen. Muss ja jeder selber glücklich werden.
Ich habe jetzt mein alter Biwi sagt, der ist jetzt zu verkaufen, falls jemand Interesse hat. ein Alpkit, warte mal, wie heißt der nochmal? Alpkit, Kloke oder irgendwie so.
Kloke, du bist ja also eine Kloke. Ja, apropos Kloke. Eine Frage muss ich noch stellen, bevor wir mal den Markus hier ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen, weil der war im Urlaub ganz viel und ganz lang. Und wie soll man sagen, da wollte er ein bisschen von erzählen oder ich wollte davon ein bisschen hören auch. Ich bin Besitzer seit heute einer Uhr, also einer Garmin-Uhr. Eigentlich völlig bescheuert, dass ich ein Wahoo-Tacho und eine Garmin-Uhr habe, aber die Wahoo-Uhr ist so zum Heulen, dass ich mich da überhaupt nicht für erwärmen konnte. Und ich überlege jetzt ehrlich gesagt, ob der Wahoo-Tacho, der Bolt, dann Bolt V2, dann doch so die richtige Wahl war. Also jetzt, weil ich wieder mit der Uhr in den Garmin-Kosmos komme, vielleicht war das doch eine dumme Entscheidung. Ja.
Okay. Also was jetzt nochmal, war der Bolt die falsche Entscheidung oder die Uhr?
Nee, die Uhr ist bis jetzt eine wirklich gute Entscheidung. Also ich habe die jetzt 3 Stunden in Nutzung, ne? Noch kann ich da nicht viel sagen.
Podcasten, also beim Sitzen.
Ja, genau. Manche Sachen bei den Einstellungen sind mir noch ein bisschen zweifelhaft. Also da weiß ich noch gar nicht so, was das soll und wie das gemeint ist. Deswegen, falls es hier Garmin Instinct User gibt in unserer Hörerschaft, ich hatte ja so viel Glück schon mit den Reifen. Vielleicht nutzt einer schon seit Ewigkeiten Instinct und kann mir da helfen. Würde ich mich über eine E-Mail oder einen Kommentar sehr, 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 sehr freuen. Weil bei manchen Sachen zweifle ich noch. Jetzt gerade zeigt die mir irgendwas an, ich weiß auch nicht. Reg ich mich so auf? Ich reg mich so auf. Muss doch nicht sein. Ja, aber finde ich toll. Und wenn jemand einen Rome Bolt, Rome Bolt V2 braucht, vielleicht einen 840er da rumliegen hat, würde ich tauschen. Das ist alleine. Ne? Also nicht, weil ich den Bolt, also eigentlich finde ich den Bolt besser als den Garmin, glaube ich. Aber jetzt so mit dem Kosmos und so, muss ich da wieder reinbegeben, wäre das vielleicht die klügere Entscheidung. Nicht die bessere. Also ich würde nicht den besseren
Tacho fahren. Lass mal das vielleicht weg. Streicht das vielleicht?
Ja, ach, man kann ja, also ich kann ja die Daten von Wahoo immer dann, also wenn ich mit dem Wahoo gefahren bin, dann doch, weil für die Navigation finde ich ihn einfach besser, Punkt. Also ich komme damit besser zurecht. Ich finde ihn nicht besser, aber ich komme damit besser zurecht. Habe ich ja immer wieder feststellen müssen für mich. Aber wenn man jetzt so sich ganz in das Ökosystem begibt, genauso wie es bei Apple ja dann auch immer ist, macht das ja schon mehr Sinn. Und jetzt aber den Wahoo verkaufen und dann den 840er kaufen, da würde ich, glaube ich, so viel blöd wieder reinstecken, oder das wäre halt, da habe ich, glaube ich, gerade nach dem Kauf der Uhr gerade jetzt so wenig Lust und Geld rumfliegen. Aber wenn jemand sagt, ey, ich fahre mit dem 840er, ich komme überhaupt nicht zurecht, ich will wieder zurück zum Wahoo, vielleicht kann man ja da irgendwie ein Arrangement treffen. Das wäre vielleicht interessant. Und wenn nicht, dann gerne melden mit der Instinct. Was ich halt vor allen Dingen ganz gut finde, es wird der Uhr nachgesagt, dass sie nicht mehr geladen werden muss. Also, dass die Solarzellen da drin so gut sind und die Akkulaufzeit so lange ist, dass du die halt nur über Solar laden kannst. Und das finde ich, das war auch etwas, was mich von der Apple Watch immer abgeschreckt hat, das so oft laden.
Okay.
Also gut, du hast ja jetzt die Ultra Apple Watch, die hält ja schon länger, aber ich merke auch schon, dass meine Apple Watch jetzt 2 Jahre alt. Da komme ich keine 24 Stunden mehr durch.
Ja, und das wird mich halt nerven. Also die hat.
Das nervt, fängt jetzt auch an. Also sonst war es eigentlich immer okay, weil dann hast du einmal am Tag irgendwie, keine Ahnung, wenn du duschen gegangen bist, hast du die Uhr zum Laden gehängt und dann hast du noch gefrühstückt und dann war es okay. Aber jetzt hast du noch einen zweiten Ladestopp. Mhm. Das nervt.
Also ich glaube, ohne Solar hält die schon einen Monat irgendwie. Und jetzt natürlich nicht, wenn du jeden Tag irgendwie 3 Stunden Fahrrad fährst damit. Ne? Also es geht jetzt mal nur um die reine Nutzung als Uhr und Smartwatch irgendwie. Aber wenn du, dann hält die, glaube ich, einen Monat oder 40 Tage irgendwie sowas. Und wenn du sie, und alles, was an Sonne zwischendurch drauf hält, macht es dann nur länger sozusagen. Ne? Und und wenn man im besten Falle, also jetzt im Sommer, wenn man auch ein bisschen was draußen ist und so weiter, dann scheint es wohl so zu sein, zumindest so die Angabe, dass man gar nicht mehr laden muss. Also dass sie immer wieder Smartwatch 40 Tage unbegrenzt mit Solarladung, GPS 60 Stunden, also ohne Solar kriegst du 60 Stunden GPS-Leistung und 145 Stunden mit Solarladung. Also das ist jetzt für mich absolut ausreichend alles und ja. Im Energiesparmodus, Uhrmodus 100 Tage und ohne Solar. Also ich glaube, damit kann ich dann schon mal ein bisschen besser leben.
Da scheinen die Solarzellen ja ordentlich Energie beizusteuern.
Ja, also
und die ist halt die Uhr auch selber einen geringen Energieverbrauch und deswegen reicht die Power, die da von den Solarzellen kommt, weil ich habe ja diesen Garmin Edge 1040 Solar und was da an Zusatzpower durch die Solarzellen kommt, ist echt minimal.
Ah, also, okay.
Ich habe den gestern mal in der Sonne liegen gelassen zum Laden. Also du kannst ihn ausschalten und dann irgendwie in der Sonne halt legen, damit er sich selber auflädt. Und das war pro Stunde 1 Minute, die du an Laufzeit dazu gewonnen hast.
Okay.
Ist ja. Na gut, aber das ist jetzt auch die Frage, ob wenn der jetzt direkt in der Sonne gelegen hat, ob er zu heiß geworden ist. Weil der Wirkungsgrad bei Solarzellen geht ja ab, keine Ahnung, 30 Grad. Ich weiß keine Ahnung, aber da gibt es quasi eine Temperatur, wo der Wirkungsgrad ja extrem nach unten geht.
Okay. Ja, also ich kann jetzt ja auch nur die Seite, ich gebe ja auch gerade nur wieder, was die Webseite sagt. Ne? Das ist ja jetzt keine Real-Life-Testing von mir bisher gewesen. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin mal so. Ich guck mal, die ist halt auch mit Durchmesser von 50 mm jetzt nicht gerade klein. Das muss man auch sagen. Also es ist schon eher so, ich weiß nicht, so die Ultra hat, glaube ich, auch sowas um die 50 mm, ne? Kann das sein? Die Apple Watch Ultra. Ist nicht die kleine 42, die große 47 und dann die Ultra nochmal ein bisschen mehr?
49, glaube ich.
Ja, also in den Dimensionen, ne? Da kannst du natürlich auch einiges an Solarpanel irgendwie reinhauen und ja, der Stromverbrauch ist auch recht gering. Insofern, ich bin gerade ein bisschen angetan, ich muss mich noch ein bisschen sehr mit den Funktionen, also mit den Anzeigen vor allen Dingen, die gemacht werden, beschäftigen. Weil manche Anzeige habe ich gedacht, okay, warum wird mir das jetzt nicht angezeigt, warum das wird mir das jetzt nicht angezeigt, aber ich glaube, dass manche Sachen auch erst nach einer gewissen Zeit, also wenn Daten da sind, angezeigt werden können, ne? Das macht ja absolut Sinn. Ja, schaue ich mal entgegen. Aber wenn wir Instinct-User haben, dann gerne mal kurz melden zum Austausch. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen, beglücken. Ja, und jetzt erzählen wir ein bisschen so, was wir im Sommer noch gemacht haben. Vor allen Dingen du, Markus, weil ich glaube, ja, Tim und ich sind da eher langweiliger unterwegs gewesen. Und du hast uns ja auch besucht.
Ich wollte gerade sagen, also ihr wart langweilig unterwegs, das bedeutet ja mein Besuch.
Ja, das ist halt in dem Meer von Tränen war das halt ein kleiner klitzekleiner Papageienfisch, der Hallo gesagt hat.
Ja. Genau, ich habe meine ersten Stationen seid ihr gewesen.
Ja, genau, das war auch ein bisschen, wie war das nochmal? Ach, ich kam selber vom Campen, ne? Ja, genau.
Du kamst vom Campen zurück. Völlig verschwitzt und verdreckt.
Ja, ekelhaft. Und wir sind sogar an der Autobahn so ein bisschen hintereinander gefahren fast. Also zumindest virtuell konnten wir uns sehen. Ich musste nur, da meine Tochter hinten mit dem Auto sah, mich ein bisschen auf die Straße auch konzentrieren. Wenn es nur um mich gegangen wäre, wäre egal, aber da hat ja noch jemand bei. Ja, und sind dann fast zeitgleich hier bei mir aufgeschlagen.
Genau. Nee, ich habe mir ja einen Transit geholt vor einem Jahr und den habe ich jetzt so ein bisschen weiter ausgebaut. Und bin mit dem hier in Norwegen los, hab eine Zwischenübernachtung gemacht bei Hamburg und bin dann nach Köln zu dir gefahren, Christian. Mhm. Hab dann bei dir da in Köln kampiert, vorm Haus.
Ja.
Und dann haben wir ein Bierchen getrunken, ein bisschen geschwatzt und
mein Zelt gereinigt.
Zelt gereinigt und Bewässerungsanlagen installiert, ja. Wobei Zeltreinigen wahrscheinlich erfolgreicher war als das andere.
Ja, doch, das ging eigentlich. Das war schon okay. Also,
aber das hat auch am nächsten Tag, ist es doch irgendwie...
Ja, da muss man immer noch ein bisschen feinjustieren, ne? Das ist aber grundsätzlich, ich habe ja früh genug angefangen, weil wir sind ja jetzt ein paar Tage später in den Urlaub gefahren, da konnte man die Bewässerungsanlage noch so ein bisschen Feinjustage betreiben.
Die Blumen haben überlebt, die Pflanzen.
Ja, hat alles überlebt, wunderbar. Vielen Dank der Nachfrage.
Schön.
Ich werde Grüße aus.
Ja, und dann bin ich nach Essen weiter.
Ja.
Und da war ich sogar 2 Tage. Da haben wir noch einen schönen Ausflug gemacht.
Aha.
Waren auf dem Wertstoffhof und haben Müll weggebracht.
Ja, wenn man schon mal eine starke Hand hat, dann muss man das ausnutzen. Alles richtig gemacht. Ja, ja. Alles richtig gemacht.
Es gab viel zu schleppen.
Nee, es war sehr cool. Also ich muss ehrlich sagen, das war super entspannt und schöner Start in insgesamt 6 Wochen Sommerurlaub, muss ich sagen. Also ich war 6 Wochen unterwegs. Also
6 Wochen.
Ich bin an einem Montag los und bin an einem Sonntag zurückgekommen, genau 6 Wochen danach. Und habe eigentlich die ersten 14 Tage ziemlich spontan gemacht. Das war ja auch bei dir, Christian, in Essen. Das war ja sehr spontan, dass ich da aufgetaucht bin.
Ja, das stimmt.
Und das war auch nicht angedacht, dass ich 2 Nächte bleibe, sondern irgendwie zuerst eine. Und dann hattest du aber den anderen Tag musstest du da nicht arbeiten, hast Urlaub genommen aus privaten Gründen. Und dann ja, hat sich das irgendwie so eins zum anderen ergeben. Ach, du hattest ja noch morgen Handwerk am Haus. Stimmt.
Ja, genau.
Da wurden ja noch die ganzen Zimmertüren gewechselt.
Ja, genau.
Genau, und dann haben wir ja noch im Baumarkt Abfluss geholt fürs Bad. Das haben wir auch noch gewechselt.
Hast du direkt eingespannt, sehr gut. So mag ich es.
Ja, genau.
Stimmt, da war richtig was los. Genau, nee, aber ja. Das war cool. Ist ja auch schön. Ich meine, Urlaub ist ja nicht immer irgendwie nur in der Sonne sitzen und Bier trinken, sondern ist ja auch,
also hat ja auch was. Geht auch anders.
Ja, nee, also aber Alltag und so.
Man muss ja, also ich sehe immer, ich habe Urlaub immer für mich so ein bisschen verbucht als Zeit, die ich nicht arbeiten muss. Und da, die kannst ja mit auch, das heißt ja nicht, dass du nichts mehr machst oder dass du nur vorbringst. Genau. Du machst einfach Zeit, für die du sonst keine Sachen, für die du sonst keine Zeit hast. Und das kann ja auch entspannend sein oder Spaß machen oder vielleicht auch mal anstrengend sein. Muss ja nicht immer nur.
Na, guck mal, und ich komme zu Leuten jetzt zu Besuch und das heißt dann nicht, dass jetzt alle sozusagen ihren Alltag stoppen und guck mal, also ihr seid dann immer noch arbeiten gewesen und ihr hattet euren Alltag und dann kleidet dann man da so mit rein und mit und macht die Sachen mit, die da so anfallen und wenn da halt im Bad irgendwie Abflussrohr gewechselt werden muss, dann ist man da halt mit dabei. Also ich finde das total cool.
Ja, ich glaube auch. Also das wir hätten jetzt vielleicht, also bei mir war das ja immer noch ein bisschen spontan mit dieser Geschichte, wo wir weg waren, ne? Aber das müsste man eigentlich öfter machen, ne? Also man muss ja nicht. Also das ist doch, finde ich, so ein bisschen mit Freunden in Urlaub fahren zum Beispiel, ne? Das heißt ja nicht, dass man sich die ganze Zeit committen muss, dass man alles zusammen macht. Finde ich immer, ne? Und dementsprechend finde ich das auch, ne? So vorbeikommen, ja klar, hier ist der Schlüssel, ne? Ich bin jetzt arbeiten, ne? Benimm dich. Also was heißt benimm dich, ne? Also ist ja eh klar. Aber das bei jemandem sein, bei Freunden zu Besuch ist, nicht bedeuten muss zwangsläufig, dass das eine 100% Betreuung die ganze Zeit ist. Weißt du? Wisst ihr, was ich das meine?
So. Ja, ja.
Aber das muss von beiden Seiten, das muss ja, finde ich, dann immer von beiden Seiten A klar sein und B auch von beiden so gesehen werden. Ne? Weil stell dir mal vor, ich würde jetzt bei dir, also wenn ich wüsste, wenn ich bei dir jetzt oben euch besuchen komme, dich besuchen komme, auf der Durchreise bin oder so, dann würde ich dir auch nicht erwarten, die Erwartungshaltung haben, dass du dich 100% die ganze Zeit um mich kümmerst. Ne? Würde mir völlig gar nicht einfallen. Ja, das nur so als Einwurf von mir am Rande.
Ja. Ich möchte nochmal betonen, dass ich Markus zu nichts gezwungen habe.
Ich muss ja auch sagen, also ich finde das auch sehr entspannt, weil man kriegt dann natürlich auch mal nochmal viel mehr von Alltag auch mit, von Menschen. Also man kann jetzt natürlich, wenn die anderen sich freinehmen und man geht irgendwie in die Stadt, in ein Museum und irgendwie essen und Bier trinken, dann ist das ja alles eine Sondersituation und nicht Alltag. Und ich finde es eigentlich viel cooler, so in den Alltag von Menschen mit reinzugleiten und zu sehen, was da wo wie passiert. Und das Schöne war halt, dadurch, dass ich mein Bob mit hatte, also das Auto heißt Bob, musste ich ja nie um einen Schlafplatz bitten. Und es gab ja nie so, dass jetzt Leute irgendwie, oi, wir müssen hier so, also das war ja sozusagen, hat ja alles dabei. Und genau, und dann war ich 2 Nächte in Essen, dann seid ihr nur zu einer Hochzeit gefahren. Und ich bin dann Richtung Schweiz gefahren, um da einen alten Bekannten, alten Kumpel zu treffen, mit dem ich mal zusammen gewohnt habe und den ich früher auch öfters in der Schweiz besucht habe. Aber ja, das war jetzt, wir haben uns jetzt in den letzten Jahren lange nicht gesehen, viel telefoniert. Und auf dem Weg dahin habe ich dann zum Beispiel meine Tante angerufen, die ich noch nie besucht habe, dort, wo sie wohnt. Wir haben uns quasi auf Familienfeiern immer mal so eher im Osten getroffen, alle 2-3 Jahre. Und dann dachte ich mir so, Mensch, die wohnt doch hier in der Nähe am Main bei Frankfurt. Angerufen, die waren gerade noch Golf spielen. Und ja.
Oh, die feinen Herrschaften, ne?
Was sagst du?
Die feinen Herrschaften spielen Golf.
Ja, nee, die sind jetzt schon Rentner, alle Bilder, und wohnen das halbe Jahr in Tunesien in der Sonne im Winter und das halbe Jahr dann dort am. Lassen sich gut gehen. Das
wenn sie klug sind.
Genau, und da steckst du halt einfach auf, war schon 1,5 Stunden bei denen später und dann war ich da nochmal 2 Nächte. Das war auch, bekleidest du auch mit dem Alltag rein. Und dann war ich in der Schweiz. Da haben wir auch eine paar schöne Bike-Runden gedreht. Und da hatte ich ja mein Bike auch noch, also fahrbereit sozusagen. Das hatte ich ja mit dem Auto. Und das war auch sehr cool. Wobei wir da eine Strecke gefahren sind, die mit Komoot geplant ist. Und wir haben ja schon öfters mal so diese Tourplanung mit Komoot. Und Beschaffenheiten und so, da muss ich sagen, da wollten wir auf einen Gipfel und da wurden wir dann auf einem Wanderweg geleitet. Wir haben dann unsere Fahrräder im Gebüsch auf den letzten 100 Metern oder 200 Metern liegen lassen, weil du bist nicht mehr ans Fahrrad hochschieben. Also selbst das ging nicht mehr. Also es war eine ziemlich sinnlose Aktion eigentlich. Hat aber keiner noch vorher gewusst, sondern das war halt so eine Komoot-Planung. Aber ich muss sagen, das war auch schön. Wie gesagt, alten Kumpel getroffen in der Schweiz. Und dann bin ich hoch, eigentlich wieder in eure Ecke, bin ich quasi zu unserem IT-Techniker vom Velo Home Surfer zu Matti gefahren. Und da habe ich dann sogar eine Woche zugebracht. Und da haben wir ganz schön am Bus geschraubt. Das waren so ein paar Tage, da war es so eine Hitze, da hast du auch keinen Bock gehabt, was zu machen. Da hast du dann wirklich am Pool gesessen und Bier getrunken. Und dann haben wir aber, Matti und ich, wir haben echt hart am Bus gearbeitet und einfach mal so einen Dachträger montieren, den du vorher noch nie montiert hast und so.
Ich bin ja jetzt hier, ich habe ja das Ding gesehen auch.
Ja, dann haben wir Solarpanel aufs Dach geschraubt, ganze Strom drin verlegt, dann kam da auch mein 80 Liter Wasserkanister an, Wasserpumpe, ja, also eine ganze Menge ist da am Bus passiert, an Bob, und da haben wir echt viel geschraubt, das war auch eine sehr coole Woche, und von da aus bin ich dann zu Tour de France gefahren, nach Frankreich, da so Richtung Genf, darunter, und hatte mir, das war eigentlich ganz cool, das war am Ende der zweiten Woche, Samstag, Sonntag, Montag war Ruhetag, Dienstag war Zeitfahren, und das passierte alles in derselben Region, also ich sag mal so 30, 40 Kilometer Abstand zwischen diesen Plätzen, Stadtziel und so weiter, und an dem Samstag bin ich Freitag, Samstag, jetzt muss ich kurz überlegen, Freitag oder bin ich Samstag angekommen?
Am Ende ist es wurscht.
Freitag. Genau, ich bin Freitag da angekommen, genau. Und bin dann dort so in die Region gefahren und dann habe ich mich da auf einem Parkplatz niedergelassen, in einem kleinen Ort an der Strecke, wo ich so sah, okay, morgen 25 Kilometer mit dem Rad, dann bin ich ja dort quasi, wo das Ziel ist. Und am Sonntag hätte ich dann nochmal 25 Kilometer oder 20 Kilometer in eine andere Richtung gefahren. Und da wäre ich dann auch wieder am Ziel in der nächsten Etappe gewesen. Es lag so ein bisschen in der Mitte. Und in dem Ort gab es eine Bäckerei. Das war perfekt für den Samstagmorgen. Und dann bin ich halt am Samstag zur Strecke gefahren. Und man steht ja schon ganz gern irgendwie an Bergen, an Anstiegen, um da länger was zu sehen. Und da bin ich dann Samstag, da war nicht die Zielankunft oben, aber das war der letzte Anstieg. Und dann gab es eine Abfahrt und dann ging es runter. Und das war quasi, ich weiß nicht, Christian, ob du dich noch erinnerst, Tour de France, es gab mal eine Attacke von Pocaccia.
Wingard, der vom Motorradfahrer angehalten wurde.
Genau, und das ist genau dort dieser Zielankunft, also da oben dieser Berg gewesen. An dem habe ich gestanden. Ich habe quasi in der Kurve gestanden, wo oben dann diese Bergankunft war, und man hat dann auch gesehen, wie da diese Attacke entstanden oder als er angezogen hat quasi, die er zur Attacke angesetzt hat. Und ich muss sagen, das war schon geil. Also jetzt war es da auch so, dass da oben gab es einen Bierstand. Die haben Bier in 1,5 Liter Krügen, Plastik-Messbechern verkauft.
Das bestimmt nach 30 Minuten schmeckt das richtig gut, oder?
Also nicht nur
die 30 Minuten.
Was?
Aber man braucht doch keine 30 Minuten für so 1,5 Liter.
Nee, aber dann beim zweiten meine ich auch. meine Hitze da. Puh.
Ja, die Sonne hat geknallt. Und es war aber einfach eine geile Stimmung, also das hat jetzt gar nichts mit dem Allgäu zu tun, sondern es ist einfach, das sind Menschen aus der ganzen Welt, die da kommen, alle interessieren sich irgendwie für Radsport, jung und alt, männlich, weiblich, viele fahren mit dem Rad hoch, viele mit E-Bikes, viele Rennradler, viele laufen hoch, viele mit Wohnmobilen, und es ist einfach ein Riesenfest. Es ist einfach nur ein riesiges Fest, was aber so ein friedliche Grundstimmung hat.
Ja, ja, das ist halt einer der Sportarten, was meiner Meinung nach daran liegt, dass die Mannschaften halt ja extrem wenig national geprägt sind. Ne? Also, was weiß ich, jetzt im Team Bora gibt es vorwiegend deutsche Fahrer, aber auch viele andere Nationen. Und das ist ja auch so ein bisschen, ja, das was wir, glaube ich, alle am Radsport so mögen. Ne? Dass Nationalität da so wenig bedeutet wie in kaum einem anderen Sport. Vielleicht noch Triathlon. Würde ich das auch in Teilen so sehen, was jetzt aber natürlich von den Zuschauerzahlen her ganz was anderes ist. Und es ist der Sport, der nicht in einem Stadion stattfindet, sondern wo der Sportler zum Zuschauer kommt. Ne? Mhm. Egal, wo der sich jetzt niederlässt. Also ob du jetzt am Puy de Dôme sitzt, ob du in Alpe d'Huez sitzt oder ob du irgendwo vor Paris auf dem Champs-Élysées sitzt, der Sport kommt zu dir. Du brauchst keine Eintrittskarte, deswegen ist es auch eine sehr demokratische Veranstaltung, finde ich. Ne? Im besten Falle kann sich sogar derjenige, der wirklich keinen Cent auf der Tasche hat, und die Tour de France kommt durch seinen Ort, kann er genauso partizipieren wie der Millionär nebenan.
Genau. Und es ist ja auch wirklich so, dass in Frankreich, also ich habe dann an dem Sonntag zum Beispiel den Start, am Sonntag, wo ich geparkt hatte, wo ich gestanden habe, war dann der Start auch vom Sonntag. Die haben ja immer so einen erst so einen neutralen Start und dann kommt wie so eine scharfe Start. Und der war quasi kurz vor diesem Kreisverkehr an diesem Parkplatz. Und da hat trotzdem dieses Dorf da ein riesiges Fest auf die Beine gestellt.
Ja. Das kostet ja auch richtig Asche, ne? Dass die da Start sein dürfen. Mhm.
Und und am Samstag war ich halt da. Und also trotz des Alkohols war es auch eine friedliche Stimmung, weil man erlebt ja vielleicht manchmal bei anderen Sportarten in Stadien, dass sowas dann auch manchmal umschlägt oder irgendwie, dass sich Leute, keine Ahnung, anfeinden. Aber selbst so Fanlager von verschiedenen Fahrern oder Nationen, die sich dann immer mal so Gruppen mit Norwegern oder Dänen getroffen oder anderen Nationen, genau am Sonntag da an der Ecke standen dann auch die ganzen Bogaccia-Fans, was sich da nicht feind irgendwie. Es ist einfach ein riesiges Miteinander und ein Fest. Das ist schwer zu beschreiben, wenn man das nicht erlebt hat.
Ich habe gehört, dass wenn ein Norweger besoffen ist, das hört sich dann so an wie ein Dänisch.
Genau, ist auch so. Okay. Und ich sage euch, ich habe einige betrunkene Norweger dort getroffen. Mein Gott.
Wie waren die Norweger denn? Entschuldigung, ich hatte gerade mich leise gemacht. Für wen sind die Norweger denn dann? Im Moment ist ja nur, also Boston Hagen ist jetzt nicht so richtig die Spitze.
Alexander Kristoff war dann schon Uno X. Also vor allen Dingen Uno X, weil ja Uno X dabei war als norwegisches Team. Da sind ja einige Norweger dabei. Also man hat schon sehr das Team unterstützt und es gab auch so richtig so ein Uno-X-Fan-Truppe, die dann so mit großen Fahnen und Bannern unterwegs waren. Genau. Ja, und also ich muss sagen, das ist schon einfach Wahnsinn. Das ist schon richtig, also richtig toll einfach. Da kommen natürlich immer diese Werbekarawane noch vorne weg und alle kriegen da T-Shirts und Mützen und Zeug und es ist natürlich auch hat so ein bisschen manchmal was vom Karneval, dass die dann so vom
Nein, Wagen nein, nein, nein. Nein.
So
du warst noch nie
Maribos schmeißen.
Du warst noch nie in Köln zum Karneval. Das hat nichts mit Karneval zu tun, nichts gemein. Bloß weil jemand dem anderen etwas zuschmeißt, ist das nicht der Rosenmontagszug. Okay. Nein. Wollte ich nur kurz einwerfen.
Okay. Fühlt sich getroffen, oder?
Nee, nicht getroffen. Bloß ich bin ja auch kein Karnevalist. Ne? Also ich habe damit ja, ich wäre es gerne. Ich würde mich gerne diesem Treiben mehr hingeben. Aber kriege ich nicht hin, weil, ist halt schwierig. Aber nein, das ist nicht wie Karneval.
Zumindest haben die sich echt da auch ziemlich viel Mühe gegeben bei dieser ganzen Ausstattung von diesen Werbewagen. Und das ist schon richtig cool. Und die fahren da ja auch irgendwie, also es sind ja auch Fahrzeuge, die alle ohne Kennzeichen oder viele ohne Kennzeichen fahren. Das ist irgendwie so wirklich abgesperrt. Die können gar nicht im öffentlichen Raum fahren und so. Weil die da teilweise nur mit so Sicherungsseilen draufstehen. Und muss sagen, coole Stimmung. Macht viel, viel Spaß. Und es sind Unmengen an Menschen unterwegs, gerade an diesen Bergen. Was dann aber, auch mit dem Rad, was aber zu einem gewissen Problem führt, wenn du nämlich versuchst, nach der Etappe, beziehungsweise wenn die dann alle vorbei sind, nach unten zu kommen. Hm. Weil du dann ja nicht alleine bist, sondern du bist dann mit tausenden anderen Menschen bergab unterwegs. Und das ist mir dann leider am Samstag zum Verhängnis geworden. Und da habe ich das gemacht, was der Timmer schon mal erlebt hat, nämlich zu viel gebremst mit einer Felgenbremse auf einer Carbon-Laufrad. Und irgendwann ist das so heiß geworden, dass es einfach einen riesigen Knall gegeben hat. Und mir hat ziemlich schnell, ich glaube, das war eine 7-Kilometer-Abfahrt, und da hat es mir nach 2 oder 3 Kilometern, hat es mir dann schon die Felge hinten zerschossen.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, ich meine, du musst dir vorstellen, das war abends gegen 7 in Frankreich. Ich hatte noch 25 Kilometer bis zu meinem Auto.
Da kannst du kalkulieren, wenn du da bist.
Mit Radschuhen.
Ja. War ja nicht kalt, kannst du ja ausziehen.
Stehst du da am Berg, schulterst dein Rad und fängst an zu laufen.
Ja, ja klar, was willst du sonst machen?
Was willst du machen? Hi. Und dann dachte ich, aber ich muss ehrlich sagen, ich war mega entspannt, trotz allem. Ich hatte in der Abfahrt, du stehst ja quasi auf diesen Bremsen, weil das sind ja so viele Leute und ja, irgendwie, das war halt mein Fehler und ich hatte schon dran gedacht, so Mensch, ob das gut geht, nicht, dass das hinten zu heiß wird. Hat er halt vielleicht mal anhalten sollen. Naja, egal. Hinterher ist man immer klüger. Hm. Zumindest habe ich dann gedacht, ach Mensch, fragst du einfach mal Leute. Hier stehen doch auch mal so Leute an der Strecke mit einem deutschen Kennzeichen, die so ein bisschen zusammenpacken und vielleicht irgendwann losfahren. Und die ersten, die ich fragte, die hatten noch ein größeres Problem als ich. Dessen Wohnmobil sprang nicht mehr an.
Da hast du gesagt, warte, lass mich mal nachgucken. Ich repariere euch das Wohnmobil, dafür nimmt ihr mich mit.
Ich habe viel Glück gewünscht, bin weiter. Und die zweiten, die ich gefragt habe, die waren mit 2 so VW-Sprinter-Wohnmobilen, Caravans unterwegs. So Leute, sage ich mal so, um die 50 Männer. 4 Stück mit 2 Autos. Und die meinten sofort, na klar, pass auf hier, ins Auto nehmen wir einen Rahmen und in den anderen die Laufräder nehmen wir rein und wir nehmen dich mit. Und das Lustige war, dass die ich da getroffen habe, dass oder mit dem ich da, den ich ja zufällig angesprochen habe von diesen 4 Leuten, ist irgendwie der Eigentümer von einem Radladen. Und hast halt, also war sofort Hilfsbereitschaft da und das war.
Der hat Kundschaft gewittert.
Es war einfach Riesenglück. Riesenglück da sozusagen. Ich dachte mir, ach, irgendwie redst mal mit Deutschen. Das ist am einfachsten zu erklären, was passiert ist und wo du hin musst. Ich musste denen auch noch erklären, wo ich hin muss. Und vielleicht wollten die eine ganz andere Richtung. Also es musste ja irgendwie, genau. Und ja, dann haben wir da die Sachen eingesackt, die haben noch zusammengepackt und dann sind wir irgendwann los. Und die mussten in dieselbe Richtung wie ich, weil das im Endeffekt so ein bisschen der einzige Weg war, aus diesem Tal raus zur nächsten Etappe zu kommen. Und die wollten gern am nächsten Tag auch dahin, wo ich hin wollte. Das Problem ist halt, wenn nach einer Tour de France-Etappe einfach alle aus dem denselben Weg aus dem Tal müssen, ist das Stau. Wir haben dort für die ersten 10 Kilometer, keine Ahnung, 1,5 Stunden gebraucht. Da ging nichts mehr. Zumal ja dann auch meistens die ganzen, wenn da noch Teamfahrzeuge kommen, irgendwie dieser ganze Stuff, der da dran hängt, alles von der Organisation, das wird ja alles vorgelassen, wird ja alles durchgelassen.
Zu Recht.
Die Abfahrten werden ja, also am zweiten Tag war es dann so, dass die Abfahrt noch komplett gesperrt war für Autoverkehr. Auch als es zu Ende war, war einfach alle, da war oben auf dem Berg, war quasi Zielankunft und dann mussten alle quasi unten runter ins Tal, weil unten im Tal auch die Mannschaftsbusse standen. Mhm. Und da durfte niemand runterfahren, niemand mit seinem Auto runterfahren, bis irgendwie oben das letzte, der letzte Tour de France irgendwie, keine Ahnung, Gitterwagen oder so, da irgendwie den Berg runtergekommen war. Das war, also es ist dann schon, es ist irre, was da quasi transportiert wird, wie viele Autos, wie viele Menschen, man redet immer um Motorräder und es sind zu viele Motorräder und so, aber ich fand einfach dieses Ringsrum an Transport, an LKWs, die ganzen Teams haben ja da irgendwie nicht mehr nur ein Teambus, die haben ja dann irgendwie zwei, drei Busse, wo dann irgendwie einer die Küche ist und die ganzen Materialwagen, das ist ja ein riesen Tross geworden. Wenn die dann so zusammenpacken und fahren, das ist schon irre, diese Logistik, die dahinter steckt.
Naja, nicht ohne Grund sind ja auch manche Teams dazu übergegangen oder in der jüngeren Vergangenheit haben es versucht zumindest, zumindest die Topfahrer direkt oben im Hubschrauber zu packen. Ne? Also wurde jetzt ja zum Glück meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob verboten oder untersagt oder wie man das genau handhaben wird, aber wird jetzt nicht mehr gemacht, weil es natürlich eine massive Benachteiligung der nicht ganz so finanzstarken Teams ist. Ne, wenn dann die ersten, ich sag mal, die drei Teams auf einmal ihre Top-2-Fahrer alle sechs im Hubschrauber da runterfliegen und alle sitzen grinsend im Hubschrauber und lachen vielleicht noch die aus, würde ich jetzt keinem unterstellen, aber die da im Stau stehen, ist natürlich einfach eine Ungerechtigkeit.
Also wir haben ewig gebraucht, bis ich dann, es war dann auch dunkel mittlerweile, ich weiß gar nicht, warum, um halb zehn, um zehn war ich dann bei mir am Bus.
Wäre es ja zu Fuß schneller gewesen.
Und also ich muss sagen, ich mache jetzt hier mal ganz freiwillig Werbung. Und zwar ist das der Zweiradstenger gewesen. Die haben auch eine Webseite, stengerbike.de. Und die sollen wohl ganz viele Specialized-Sachen machen zu guten Preisen. Ich sage das jetzt einfach mal durch als Dankeschön, weil ich muss sagen, es hat mir echt so ein bisschen den Arsch gerettet.
Ja, setz den Link mal bitte in unser Dokument, dann werde ich das auch verlinken natürlich.
Genau, kann ich machen. Warte mal. Das werde ich jetzt gleich mal machen, weil ich das nämlich sonst vergesse.
Ja, dann werde ich dich dran erinnern.
Genau, die sitzen irgendwo bei Frankfurt. Oder ja, gar nicht so weit von Frankfurt entfernt. Und genau, und dann war halt so die Frage. So, Link ist drin. Genau, und dann war jetzt Sonntag die Frage, ich hatte ja eigentlich noch so 20 Kilometer da bis zu diesem Anstieg, wie komme ich denn da hin? Und ich hatte ja kein Fahrrad mehr. Ich hatte leider keine Ersatzlaufräder mit. Die hatte ich halt in Norwegen stehen, aber nicht mit da unterwegs. Und Elffach Campagnolo Laufrad kriegt man ja noch vielleicht nicht mehr in den Radladen. Und da bin ich dann quasi mit dem Auto, also früh war noch der Start, so eigentlich ganz cool, das mal zu sehen, war es ganz spannend, bin zum Bäcker gegangen, da französischen lauter Leckereien geholt, gut gefrühstückt. Auf diesem Parkplatz standen ja ganz viele mit ihren Caravans, die hatten ja auch den Parkplatz sehr zeitig schon abgesperrt, also ich kam gar nicht mehr raus, irgendwie bestimmt zweieinhalb Stunden, bevor überhaupt da das Rennen losging. Genau, gechillt. Und dann war der Start und nach dem Start bin ich schon am Sonntag. Habe ich gedacht, mal gucken, wie nah ich an diesen letzten Berg zur Zielankunft komme. Und da muss ich sagen, wer denkt, dass er am Tag einer Etappe mit dem Auto noch an den Berg kommt, ist aussichtslos. Verloren, ja. Also es war im Umkreis von ungefähr 5 Kilometer vom Fuße des Berges, also wo die Ortschaft ist, war so 5 Kilometer im Umkreis alles abgesperrt. Du bist dann näher schon, bist schon gar nicht mal in diesen Ort mit dem Auto gekommen oder an den Ortsrand. Es war weiträumig alles abgesperrt.
Ja, hättest du mich gefragt, hätte ich es gesagt.
Und bin dann quasi so nah gefahren, wie es nur ging und habe an dem Tag, ich glaube, ich habe 20 Kilometer Fußmarsch gehabt. Bin dann quasi das Auto stehen lassen und bin dann da an den Fuß des Berges und bin auch den Berg noch 5-6 Kilometer hochgelaufen. Durch die Massen, auch wieder ein riesiges Volksfest gewesen. Sicher viele Leute, die schon die Nacht vorher gestanden haben, um überhaupt da hochzukommen. Eine Wahnsinnsstimmung. Ich habe ungefähr 2 Kilometer vom Ziel gestanden. Die hatten die letzten 3 Kilometer schon abgesperrt, mit, also links, rechts, mit zu spalieren. Und da ist die Stimmung dann natürlich hinter dieser Absperrung dann nicht mehr ganz so groß. Das sieht man ja vielleicht ein bisschen an diesen Fernsehbildern. Also dort, wo die Leute ja wirklich die Straße fast halt komplett blockieren.
Aber es ist halt mittlerweile leider nötig, ne?
Ja, wobei, also, nee, ja, ich kann's, ich finde, es gibt immer die Rennsituation. Und darum geht es natürlich diesen Profisportlern. Also die Rennsituation, die wollen da hochkommen und deswegen muss es abgesperrt sein.
Ja.
Aber sozusagen für die Leute, die da kommen, ist die Rennsituation nur ein geringer Teil des ganzen Tages. Und da ist natürlich, da haben die wenigsten Bock, hinter so einer Absperrung zu stehen.
Nachvollziehbar, in Ordnung. Aber das Ding ist halt, die sind, also das ist die Tour de France halt, ne? Und das ist nun mal der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Und wenn man macht das ja, also 1000 Leute benehmen sich gut, aber die 1-2 anderen, die dann da unter diesen 1000 sind, die sind das Problem. Und wenn es möglich gewesen wäre in der Vergangenheit, dass diese 1-2 Problemfälle, die dann einen, und das gab es ja auch immer schon, ne? Es wird jetzt durch die Fernsehbilder, glaube ich, einfach nur präsenter. Aber Eddie Merckx hat ja auch schon mal irgendwann, glaube ich, gesagt, dass er mal einen Leberhaken bekommen hat von einem Zuschauer. Oder das ist ja erst, das wird jetzt präsenter, das Problem, dadurch, dass es mehr wird und die Kameras es mehr zeigen. Aber das ist ja auch ein altes Problem. Und am Ende des Tages ist halt ein sportlicher Wettkampf, in den niemand eingreifen sollte. Auch das Motorrad, was du da gesehen hast, ne, das war ja genauso einfach falsch, dass das passiert ist. Mhm. Und hätte nicht passieren dürfen. Ja, es ist schade, dass es nötig ist, aber die Zuschauer haben, finde ich, zumindest auch über die Jahre bewiesen, dass es nicht so ein Druck von allen geben kann, dass die Leute halt irgendwie sich nicht trauen, irgendwie ins Geschehen einzugreifen. Das ist halt das Problem, finde ich.
Naja, und ich denke auch, im Gegensatz zu einem Stadion, wo du Eintrittskarten verkaufst und Sitzplätze hast, hast du eben freien Eintritt bei der Tour de France. Und dann ist es so populär mittlerweile geworden, gerade was jetzt so diese Bergetappen betrifft, dass es so viele Menschen da sind. Die müssen ja irgendwo, also ich habe das ja selber gemerkt, du stehst irgendwo am Berg und du hast gar nicht so viel Platz jetzt da. Also ich war ja mal vor 13, 14 Jahren in Paris am Champs-Élysées. Da hast du natürlich breite Fußwege. Da stehen die Leute in 10 Reihen hintereinander. Diesen Platz hast du in der Tiefe ja gar nicht in diesen Bergen. Und wenn aber natürlich viele Leute kommen, wird es einfach voll. Also da ist, ja, da ist es einfach voll. So, da, wo sollen die Leute stehen? Und da stehen die halt auf der Straße. Und ja, aber es ist halt ein Balanceakt, weil natürlich was passiert, wenn die Leute alle hinter diesen, wenn die jetzt die kompletten Anstiege nur noch mit Spalieren versehen, dann geht doch ganz viel von diesem Tour de France-Flair verloren und dann haben die Leute vielleicht auch keinen Bock mehr, dann hast du keine Stellplätze für die Karawans, weil da waren Kolumbianer, die hatten da riesige Zelte, Musikanlage, die tanzten, die müssen dort schon, keine Ahnung, bestimmt mindestens eine Nacht vorher da gestanden haben, um das alles aufzubauen. Wenn das alles natürlich verloren geht, verliert auch die Tour de France einen Teil des Charmes und des Teil des Interesse und dann kann das natürlich auch wieder sich negativ auswirken. Also dieser Balanceakt quasi, der muss irgendwie erhalten bleiben. Der ist schwer.
Ja, absolut. Das ist für mich ein unlösbares Problem. Also solange nicht die paar Leute, die das Problem sind, von den anderen, die nicht das Problem sind, einfach in irgendeiner Art und Weise zu zurechtgewiesen werden, solange es möglich ist, in den sportlichen Wettkampf da einzugreifen, und das wirst du immer Leute haben, die voll sind, die vielleicht einen Fahrer gezielt etwas, das wird wahrscheinlich noch viel weniger sein, aber solange du immer Leute hast, die das in das Rennen eingreifen, bewusst, unbewusst, absichtlich, unabsichtlich, wirst du immer dieses Problem laufen, und das wurde in den letzten Jahrzehnten nicht gelöst, durch Zuschauer, die auf der richtigen Seite stehen, sag ich mal, Deswegen halte ich das für ein nahezu unlösbares Problem. Hm. Außer du machst jetzt wie beim Puy de Dôme zum Beispiel, ne, wo die letzten 4 Kilometer dann zuschauerfrei sind. Also du lässt, im schlimmsten Falle müsstest du übers Ticketing lösen. Hm. Und das wäre das Unschönste, aber das wäre vielleicht das Effektivste, finde ich.
Ja, aber ich glaube, das, also ich, vielleicht ist es auch ein Teil des Ganzen. Also wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen vor Ort war, erlebt man halt quasi mehr als das, was man im Fernsehen sieht. Und es wäre schade, wenn das verloren geht.
Ja, ja, ich bin ja bei dir, ne? Aber dass nicht mehr der Sport im Fokus steht, sondern die Party, das wäre auch schade.
Das ist richtig.
Ja, ne? Und klar. Am Ende sollten die Leute doch wegen der Tour de France, wegen des Sports da sein. Und wenn sie wegen der Party da sind, ne, dann können...
Naja, Sport und ich sag mal, eine gewisse Kultur, ein gewisses Feeling, ein gewisses also wie soll ich das beschreiben, dass man eine Atmosphäre schafft um das Thema Radsport, die einfach motivierend insgesamt ist. Mhm. Und das ist, finde ich, das, was da passiert, quasi bei Tour de France mit den Leuten. Weil das sind jetzt nicht alles sportliche Radfahrer, aber die tragen quasi dazu bei, da quasi eine Kultur mit zu unterstützen.
Ja, ja, die bieten die Bühne für den Sport.
Und das ist, also das ist schon toll. Das ist einfach, ja, Wahnsinn.
Ich hätte es auch lieber, dass sowas wie beim Puy de Dôme nicht sein muss, aber ich glaube, dass die Tour de France da auch sehr viele Sachen ausprobieren muss in der Zukunft, wie sie das hinkriegen möchte. Mhm. Ich glaube, das weiß noch keiner, was da die Lösung ist. Komischerweise bei den Frauen zum Beispiel habe ich nicht mitgekriegt, dass es irgendwelche Probleme gab.
Sicherlich weniger Zuschauermengen. Und dann denke ich, dass man auch vielleicht als Sportler zunehmend risikofreudiger ist. Also, dass das Limit auch verschoben wird, weil, und da komme ich jetzt mal zu dem, was noch den Sonntag betrifft, da war ja gab es eine Bergankunft und die Teambusse standen ja alle unten im Tal, im Ort. Mhm. Und die oben im Ziel angekommen sind, die Radfahrer, die Profis, die haben eine Trillerpfeife im Mund bekommen, eine Jacke und sind quasi mit einem Wahnsinns-Speed empfand ich als Zuschauer. Also du stehst hinter der Barriere, guckst nach rechts, wie irgendwie die nächsten Radfahrer hochkommen und plötzlich kommen von links Radfahrer auch bergabwärts runtergepfiffen mit einer Trillerpfeife in der Hand, im Mund, um sich auf sich aufmerksam zu machen und heizen quasi den anderen Radfahrern im Gegenverkehr, Mannschaftswagen hinterher, brausender Runde, wo ich so denke, mein Gott, dass da nichts passiert.
Meinst du jetzt mit auf die anderen Kollegen, die da rauffahren oder Zuschauer?
Ja, beides.
Ich glaube, die Kollegen, das ist so ein eingeübtes Prozedere, behaupte ich jetzt einfach, ne? Weil den einen geht's, die hochfahren, denen geht's ja um nichts mehr. Die fahren ja um keinen Blumentopf mehr, sondern die fahren ja einfach nur noch, damit sie im Rennen bleiben. Und ich gehe davon aus, dass es einfach so eingeübt ist, die einfach, ne, wie hier auf der, wie heißt das?
Da gab es aber keinen, also zum Beispiel, es gab dann Rechtskurve, kurz nachdem ich stand, so vielleicht 60, 70 Meter, und dann sind die quasi auf der Innenseite angekommen und dann mussten die jetzt einen Berg runtergekommen sind, kamen auf der Innenseite an und mussten dann aber raus, mussten also quasi die ganze Bahn kreuzen, weil auf der Innenseite wären sie zu schnell gewesen. Also ich muss ehrlich sagen, so richtig eingespielt fand ich das nicht, deswegen haben die auch alle eine Trillerpfeife im Mund, weil die einfach da Krawall machen und auf sich aufmerksam.
Okay.
Und unten und oben, wo stand, war ja noch diese Absperrung, die war ja unten aber nicht mehr. Das heißt, unten waren ja die Fans. Also, ja.
Also, wir brauchen doch wieder Hubschrauber.
Nee, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es geht nicht unbedingt explizit um dieses Problem, aber was ich den Eindruck habe, ist, dass natürlich gerade diese Unfälle, die so passieren, dass man eben mehr am Rand fährt, dass die wird taktischer gefahren, es sind größere Gruppen, es ist ein höheres Tempo, es ist ja alles ein bisschen extremer geworden, sozusagen. Und dadurch ist natürlich auch die Unfallgefahr größer. Mhm.
Ja, vielleicht, aber das ist ja auch Teil des Spiels irgendwo, leider.
Genau, das ist ja Teil des Spiels. Jeder Unfall, der jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, wo da irgendwie mal eine Barriere oder eine, was ist mal passiert, wo jemand irgendwas aufgehangen hatte?
Ja, diverse. Führt halt immer zu Veränderungen dann an der Technik der Barrieren, aber dafür muss immer erst was passieren, das ist das Schlimme.
Dann gibt es diese ganzen Selfie-Trends, wo die Leute eben nicht mehr, und das habe ich ja selber gemerkt, jetzt nicht als, weil ich Selfie gemacht habe, sondern du stehst an so einer Barriere und guckst nach rechts einen Berg runter, wann die nächsten Radfahrer kommen. Und plötzlich kommt von links, also von hinten quasi, bloß du drehst so den Kopf nach rechts und von hinten kommt plötzlich jemand mit Vollkaracho angefahren. Hm. Also, da kann ich, wenn du dich da zu weit rauslehnst, erwischst du den auch. Das geht so schnell. Und dieser ganze Selfie-Trend ist natürlich zum Teil eine Ursache gewesen für einige Unfälle, aber ja, das ist vielleicht ein Ding unserer Zeit.
Ja, aber kein gutes.
Nee, ist nicht immer alles gut. Nee, ist richtig.
Laufrad, vielleicht sprechen wir da nochmal drüber. Das ist dann getauscht worden gegen
Aufpreis. Genau, ich habe dann, das war ein Fast Forward Laufrad, was ich schon eine Weile habe und habe die angeschrieben. Und ja, die haben so ein Crash Replacement Sache, weil die haben, bieten heute, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwelche Kombinarben sind, aber offiziell stand dann nichts mehr von Campagnolo auf der Webseite. Und die Narbe war ja in Ordnung, es war ja nur quasi die Felge geplatzt. Und dann habe ich es so gemacht, dass ich bin nach der Tour de France, bin ich dann auch nochmal, also eine Sache noch zur Tour de France. Es sind ja viele Menschen da, aber die bereiten und viele Menschen mit Caravan und viele Menschen müssen übernachten und so weiter. Aber die Logistik ringsrum, was auch so, wo dann Parks, wo vielleicht Campen verboten ist, die dann geöffnet werden, dass man dort stehen kann, das ist schon ziemlich geil. Und diese Atmosphäre ringsrum und die Organisation, was die Orte betrifft, das haben die schon ziemlich gut gelöst, dass es da eben, dass alle irgendwie unterkommen. Also alle, die jetzt mit einem Wohnmobil kommen oder Caravan oder Van, finden einen Stellplatz und da wird in den Orten schon dafür gesorgt, dass da für alle was da ist. Das ist schon ziemlich cool gelöst. Und dann war ich nochmal in der Schweiz und dann war ich in Deutschland und dann habe ich es so gemacht, dass ich nur die Narbe, die habe ich quasi eingeschickt nach Frankreich. Dort haben die dann die Narbe genommen. Ich glaube, abgeschickt habe ich die an einem Montag.
Ich wusste gar nicht, ich dachte Fast Forward immer, das wären Niederländer.
Was sagst du?
Ich dachte Fast Forward sind Niederländer eigentlich. Komisch.
Fast Forward? Nein, Niederländer. Ich habe das von Deutschland dann in DHL in die Niederlande geschickt.
Ach, weil du Frankreich gerade was meintest, deswegen, sorry.
Achso, ja, nee.
Okay, gut, dann haben wir uns einfach missverstanden.
Und ich glaube, ich muss überlegen, ich habe es Montag oder Dienstag abgeschickt. Und dann ist es Donnerstag in den Niederlanden gewesen. Nur die Narbe. Und am Dienstag die Woche drauf. Genau, Dienstag die Woche drauf war es fertig. Und da haben die mir eine Rechnung zugeschickt. Und so dieses Crash Replacement kostet, neues Laufrad kostet 400 Euro. Und dann bezahlst du quasi dein Geld online und dann wird das mit UPS dir wieder zugeschickt. Ja, so. Und bei mir war es so, dass ich, das war so ein bisschen knapp, ob dieses UPS-Paket noch in Deutschland ankommt oder ob ich dann schon nach Norwegen wieder nach Hause gefahren bin. Also das war dann alles schon gegen Ende des Urlaubs. Und da hatte ich mit denen quasi dann vereinbart, dass sie mir die Rücksendung nach Norwegen machen und wegen Import und Zoll und Mehrwertsteuer, dass das Ganze dann ohne Mehrwertsteuer mir die Rechnung gemacht haben und dass ich das dann quasi hier beim Import wird das ja dann nochmal versteuert quasi. Und es hat alles super geklappt. Also auch UPS war dann schnell. Ich würde sagen, also jetzt von Deutschland aus, wenn ich es jetzt nach Deutschland hätte zurückschicken lassen, vielleicht so 2 Wochen, mit Norwegen 2,5 Wochen. zwischen abschicken und zurückbekommen. Und die hatten sich noch entschuldigt zwischendurch, weil es ist Ferienzeit und das Einspeichen dauert ein bisschen länger. Also ich denke, die hätten normalerweise das vielleicht schon am Donnerstag oder Freitag gemacht und nicht erst, glaube ich, Dienstag. Muss sagen, gute Kommunikation und ja, sehr empfehlenswert. Also
ja, Fast Forward ist irgendwie nicht mehr so präsent, habe ich den Eindruck, ne? Also wenn man, ich sehe die jetzt an den Rädern eher seltener mittlerweile.
Ja, also ich habe die damals.
Damals waren die auch noch präsenter, hatte ich den Eindruck.
Genau, fahre die jetzt schon lange, habe da von denen auch noch Carbonfelgen mit Schlauchreifen, habe einen Scheiben. Hab eine Scheibenrad fürs Zeitfahren. Dieses Set, da hätte es meine Zeitfahrtmaschine gebraucht, Christian.
Ja, habe ich noch kurz überlegt, ob ich sie abholen kann, aber das hat mir dann doch ein bisschen zu aufwendig.
Also ich bin mit dem Material an sich zufrieden, so ist es nicht. Aber ich habe natürlich auch angefangen zu überlegen, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass ich vielleicht doch mal für den nächsten Urlaub in den Bergen mit dem Rad vielleicht doch mal irgendwas mit Scheibenbremse brauche, einfach um auf Nummer sicher zu gehen.
Erscheint mir dann auch sinnvoll.
Ich habe jetzt viel Glück gehabt, viel Glück im Unglück. Aber ich glaube, das macht vielleicht doch Sinn.
Hm. Dann kannst du auf jeden Fall länger bremsen.
Kann ich auf jeden Fall länger bremsen, ganz genau.
Ja.
Aber da fällt mir ein, apropos Laufrad, was geht's denn eigentlich deinem Laufrad, was ja bei den Dresdner neu eingespeist wurde?
Du bist gemeint, immer. Ja, das war der Laufrad. Dynamo, oder?
Dein Dynamo-Laufrad, genau.
Ach so, die habe ich, ja, die wurden alle neu die wurden aufgebaut von Lightwolf Studio.
Lightwolf, genau.
In Dresden, genau. Und ich habe die aber noch nie verwendet, weil ich die ganzen Teile jetzt nach Berlin geschickt habe und der Rahmenbauer, der baut mein Rad gerade quasi zusammen.
Ah, okay. Ach, das ist jetzt...
Stimmt, das ist ja vielleicht auch noch so eine Anekdote, weil mit Markus war ich ja auch zusammen in einem Fahrradladen in Essen und die Kollegen da, die sollten mir...
Knackst gerade ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das allein, ob ich derjenige bin, der es hört oder sonst.
Nee, ich höre das auch.
Okay.
Okay. Die Kollegen in Essen, in den Fahrradladen, die sollten mir das Tretlager und die Kurbel einbauen.
Ja.
Und das... haben die unter aller Sau gemacht. Also die haben das Tretlager komplett zerkratzt und das war so ein teures von Chris King für 250 Euro. Und dann auch noch falsch eingebaut. Also dieser Q-Faktor, solche Sachen, das haben die alles gar nicht berücksichtigt und totalen Mist gemacht. Ja, und ich habe das einfach mal den Rahmenbauer gezeigt. So, ich habe den Fotos geschickt und die meinten, ach komm, schick uns einfach alles, wir bauen das zusammen. Und da habe ich auch nicht lange überlegt.
Nee, da hätte ich auch nicht lange überlegt, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn das wirklich die Performance vorher so schlecht war. Wir möchten ja nicht über niemanden hier schlecht reden oder sagen oder warnen vor irgendjemanden, aber das klingt jetzt wirklich nicht 250 Euro Innenlager zerstören.
Ja, ist schon heavy.
Und wir sind jetzt dafür aufgekommen oder wie ist das jetzt so finanziell auch ausgegangen? Also wenn man das so, die sagen einfach nicht gehabt.
Das ist finanziell für diese Monteure maximal günstig ausgegangen.
Okay, dann frage ich nicht mehr nach.
Also ich habe da gar nicht großartig interveniert, weil ich hatte in dem Moment einfach keinen Bock.
Ja, kann ich.
Du hattest Angst, dass sie dich wieder zuquatschen.
Ja, es war auch so strange. Der Typ, der das gemacht hat, der, okay, im Nachhinein kann man das natürlich alles erklären. Wahrscheinlich war der total nervös. Also der hat gequatscht ohne Ende. Der hat überhaupt keinen Punkt und Komma gemacht. Das war echt unglaublich.
Und in Zug auf Kumpel gemacht.
Ja, ich kannte den gar nicht. Noch nie gesehen. Naja, okay. Den Laden kannte ich, aber nicht diesen Monteur da. Ach ja. Naja, okay.
Als Erfahrung verbuchen, sage ich mal vorsichtig vielleicht und beim nächsten Mal mehr Glück haben. Vielleicht muss man das einfach so sehen.
Naja, also versuche ich das auch zu sehen und die Nächte, in denen ich schweißgebadet und weinend aufwache, werden auch nicht weniger.
Ich hätte das jetzt eigentlich als Abschluss genommen, aber Markus, wie bist du nach Hause gekommen? Mal vielleicht noch so 2, 3 Sätze für den Rest. Also da bis jetzt haben wir, glaube ich, so ungefähr 3 Wochen gesehen. In den nächsten 3 Wochen irgendetwas noch passiert, was spektakulär
war? Nö, das waren 6 Wochen. Das war in 6 Wochen Urlaub. Ich war zwischen Frankreich, zwischen Frankreich und Deutschland, wo ich.
Ja, stimmt, das war ja das Ende, stimmt, da zwischendurch war.
Genau, also Deutschland ist das Ende und nach Frankreich bin ich nochmal in die Schweiz, dann bin ich nach Italien, Österreich, dann quasi nach Deutschland, dann das Hinterrad reparieren lassen. Genau, so war so die Runde. Ja. Ich hatte viel Glück, ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, in Italien gab es ja so, war im Juli. So schwere Unwetter am Gardasee mit so Hagel und so.
Ich war da, glaube ich, im Urlaub und habe es deswegen nicht wirklich mitgekriegt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber also gehört im Nachgang schon, aber jetzt währenddessen, ich will nicht sagen live, aber so im akuten Zustand nicht.
Das sind echt Orte gewesen, an denen bin ich, zwischen 12 und 24 Stunden vorher abgereist, weitergefahren, wo dann da irgendwie hinter mir die Sintflut kam. Also ich habe da ein riesen Glück gehabt. Da hat es ja wirklich Hagelkörner gegeben in Tennisballgröße. Ja. Genau. Aber ich muss sagen, ich hatte ja nun dann nach so 2 Wochen ungefähr, hatte ich ja ein riesen Upgrade bei meinem Bus mit Solar und Wasser und allem. Das ist schon ziemlich geil, wenn man so autark ist. Also, ja, dass man einfach Strom hat.
Immer wie reagieren denn so, Entschuldigung, aber wie reagieren denn Solarzellen auf solche großen Hagelkörner?
Wahrscheinlich nicht so gut. Nee. diese Hagelkörner waren so groß, die hat es die Autos zerlegt. Also wirklich, da hat es die Scheiben zerschlagen. So Caravans, so klassische, sind ja eigentlich nur solche Plastikaufbauten. Da war dann meistens nicht mehr so viel übrig. Also das hat da wirklich runtergehauen, das war irre. Und ich bin aber um alles rumgekommen. Mich hat es nicht erwischt. Da gab es einen Sturm ein paar Tage vorher. Da bin ich durch eine Gegend gefahren, da haben fast alle Straßenschilder flach gelegen. Also bist wirklich Straßen gefahren, da gab es keine Straßenschilder mehr. Mhm. Die lagen alle.
Ja, ich finde in der Hinsicht, das ist immer beunruhigender und dass das noch nicht bei allen angekommen ist, das finde ich ich weiß nicht, ob ich das noch beunruhigender daran überhaupt finde. Also, dass wir einfach in Zeiten leben. Ich hatte durch Zufall hier mit jemandem Kontakt auch, jetzt auch für den Podcast so von Firmen hat man ja da manchmal noch einem oder anderen, der erzählte, ja, bei uns hatten wir erst Amerika, erst Hitzewelle und dann zeitgleich noch Erdbeben. Dann denkst du auch so, Alter. Aber vielleicht, so schlimm und so traurig das ist, vielleicht bedarf es einfach dieses noch mehr an Problemen oder Ärger oder damit es ankommt bei den Leuten. Möchte ich eigentlich gar nicht so sehen, aber es scheint mir immer unausweichlicher, dass es vielleicht die einzige Sicht auf diese Dinge ist. Hm. So, anders lernen wir nicht.
Ja.
Schlimm genug. Naja.
Dieses Autarksein ist schon geil. Das muss ich sagen. Ich habe einen Kühlschrank auch drin mit Eisfach in allem. Also immer kühles Bier, Eiswürfel für die Cocktails. Das ist. Was willst du mehr, ha?
Eiskaltes Bier und Cocktails mit Schirmchen. Was willst du mehr? Ich glaube, das ist das schönste Schlusswort, was wir heute machen können hier. Bedanke mich ganz herzlich, wer diese 2:30 komplett gehört hat in 1, 2 oder auch 3 Etappen, genauso wie ich mir überlegen werde, ob ich von München nach Köln in 1, 2 oder 3 Etappen fahre, ob der Timmer 1, 2 oder 3 Tage braucht, um seinen Superrandonneur mit 11.000 Höhenmetern verteilt auf 600 Kilometern zu machen, oder der Herr C., der sich einfach überlegt, die nächsten 11 Laufräder zerlege ich immer noch an meinem Felgenrad, bevor ich dann endlich doch den Schritt in die Zukunft oder in die Gegenwart, sagen wir in die Gegenwart mache.
In die Vergangenheit.
Wieso, was ist denn was ist denn die Gegenwart?
Ja gut, diese Scheibenbremsen, die gibt es ja schon lange, deswegen.
Ach so, ja, okay. Oder in die Vergangenheit, wir werden alles sehen. Und der Hörer, der sich bei dir beschwert hat, dass es zu lange gedauert hat, dass wir wieder aufnehmen. Ich hoffe, wir haben den jetzt mit 2,5 Stunden ein bisschen beruhigt erstmal. Und werden aber auch gucken, dass wir vielleicht jetzt nicht wieder wir haben es jetzt nicht genau kontrolliert, aber schon länger gebraucht. Weiß noch gar nicht, beim nächsten Mal, sprechen wir wahrscheinlich dann über unsere 2600er. Das wird dann so wohl das Kernthema werden. In Ordnung. Euch zwei danke ich und sag, passt alle auf euch auf, bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer, und ja, fahrt schön viel Rad. Tschüss.
Ja, tschüss. Ciao.